Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von BCS Weekly. Folge 65 müsste das sein, genau. Von unserem tollen Podcast. Und wir besprechen heute Staffel 6, Folge 10 von Better Call Saul. Oder, wie der Daniel schon auf Twitter schrieb, Better Call Gene, wie es vielleicht aktuell heißen sollte. Und ja, mein einer ist der Max Snyder und heute wieder in gemütlicher Zweisamkeit mit dem Daniel. Hallo.
Guten Abend. Jetzt wollte ich mit Better Call Gene anfangen und begrüßen, jetzt hast du mir das weggenommen.
Ja, verdammt.
War richtig schön so Better Call Gene.
Okay. Ja, beim nächsten Mal dann vielleicht.
Ich befürchte auch, ja.
Ich glaube, wir bekommen nochmal eine Gelegenheit dafür. Eine spannende Folge diese Woche in mehrererlei Hinsicht. Da werden wir mal drauf eingehen. Und vorher gibt's News.
Du bist fremdgegangen.
Genau, ich bin fremdgegangen. Ich bin
deinem eigenen Podcast.
Ich habe fremd gepodcastet. Und ich mal noch hier bei den Kommentaren noch einen Link hinzufügen, beim Feedback so. Ich wurde eingeladen von den Movie-Rentnern. Das ist so ein Englisch-Denglisch-Wortspiel.
Movie-Rentner?
Die Movie-Rentner, genau, Movie-Rentner und Movie-Rentner, also Rentner mit A geschrieben.
Sind das alte Leute?
Sie klangen nicht jung, sag ich mal so. Ich habe sie nicht gesehen, aber sie klangen, ich würde vermuten, älter als ich.
Ja gut, da kürzen sich Rentner dann.
Möchte mich aber da nicht aus dem Fenster lehnen. Die sprechen über, diskutieren jeweils über Thesen zu Filmen und haben noch ein Sonderformat, die Frührentner, bei dem sie immer einen aktuellen Film oder aktuelle Serie ausführlich besprechen. Und ich war jetzt tatsächlich der erste Gast bei denen im Podcast und haben am Dienstag über die aktuelle Better Call Saul Folge gesprochen. Oh, das Ganze kann man auch schon nachhören in den üblichen Kanälen. Überall da, wo es Podcast gibt, das schon schreibt. Und ich glaube auch auf YouTube. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, was sie da machen.
Ja, Inhalt.
Mit Coverstandbild und so ein bisschen, das ist ein bisschen anstrengend, mit so einem zappligen Equalizer visualisierten. Aber ja.
Man soll sich ja nicht über andere Podcasts beschweren, ne?
Nö. ich finde das immer gut, dass wenn Leute das irgendwie auf YouTube raushauen, was ja noch relativ viel gibt, die ja Inhalte auf YouTube konsumieren.
Naja.
Ja. Genau, haben uns da so im Groben über die Folge unterhalten, was uns so aufgefallen ist und so ein bisschen fachsimpelt, wie es denn weitergehen könnte anhand dessen, was wir da gesehen haben. Und ja, knappe Stunde die Folge. Und aufgrund dessen und auch aufgrund des Inhalts der Folge machen wir das heute, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber vorher gibt es noch Feedback. Und zwar der gute Dirk hat uns noch einen Kommentar hinterlassen. Und zwar schreibt er unter anderem zu der Bar-Szene, dass die zeigen soll, wie Gus sich fühlt und es ihm eine gewisse Backstory gibt. Und er schreibt dann noch, aber am Ende der Szene wird er sich gewahr, dass er diese Gefühle nicht zulassen kann, also die Gefühle zu dem vermeintlichen Barkeeper da. Mhm. Sein Leben ist der Rache für Max gewidmet. Und ja, schreibt weiterhin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das letzte Mal ist, dass wir Gas im BCS sehen. Weiß ich gar nicht. Ja, stellt These.
Ich hoffe nicht.
Nee, ich hoffe ihn auch nicht. Ja, das wär irgendwie ein komisches Ende, was zumindest für ihn, also jetzt komisches Ende seiner Story in BCS irgendwie gewesen.
Jetzt mal wir halt irgendwie noch das Labor weitersehen müssen, ne?
Genau. Dann schreibt er weiter zum Ausweis von Nachos Vater. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass diese die echten Namen und Ausweise sind. Diese Ausweise hat doch Nacho fälschen lassen, damit er und sein Vater fliegen können. Das sind schließlich kanadische Ausweise. Ah, das habe ich nicht gesehen. Eine neue Identität macht doch viel mehr Sinn, als dass Nacho den Ausweis seines Vaters hat. Oder? Ja, das
durchaus
tatsächlich, ja. Auch diese eine starke Szene schreibt er, Mike macht sich gerne vor, dass es gute und schlechte Gangster gibt und er zu den Guten gehört, die irgendeinem moralischen Code folgen. Doch, und das macht Nachos Vater klar, ist das eine Lüge, die Mike sich selbst erzählt, damit er sich besser fühlt. Doch am Ende sind alle Gangster gleich. Meiner Ansicht nach, da geht es weiter zum anderen Thema. Ich würde Mike auf jeden Fall zu den guten Gangstern erzählen oder so, zu den ehrvollen Gangstern sozusagen, die noch so ein bisschen, also die nicht komplett über Leichen gehen und zumindest gucken, dass, das haben wir immer wieder in Better Call Saul und auch Breaking Bad, dass möglichst wenig Leute irgendwie involviert sind, also nur die, wo es irgendwie nötig ist, ne, und alle anderen irgendwie rausgehalten werden und so und ja.
Aber, obwohl er da in Breaking Bad, wie ich mittlerweile finde, wesentlich schmerzfreier ist.
Ja, genau, da hat er dann auch schon ein bisschen was durchgemacht, ne, und ist einfach so der so, ja, komm hier, ist auch egal. Und
also in Better Call Saul wirkt er noch deutlich moralischer, wenn man das so nennen kann, als in Breaking Bad.
Ja, und die Serie zeigt uns ja auch, wie seine Moralität aber im Laufe der Zeit kaputt gemacht wird, ne, und es ihm immer mehr schwerfällt, irgendwie dabei zu bleiben. Aber, ja. Dann schreibt er zu der Sache mit Cheryl, also der Frau von Howard. Meiner Ansicht nach geht Cheryl. Cheryl verdächtigt Kim nicht, da sie gar nicht weiß, dass sie damit etwas zu tun hat. Howard spricht nur von Jimmy, der das böse Spiel mit ihm spielt. Vor allem, wenn sie davon ausgehen würde, dass Kim etwas damit zu tun hätte, hätte Kims Lüge bezüglich Howard keine Wirkung. Und Bill Oakley ist Deputy District Attorney. Jetzt wissen wir auch, was DDA heißt. Also etwa gleichzusehen mit einem stellvertretenden der District Staatsanwalt. Ich bezweifle, dass man zu ihm für eine Entscheidung geht. Ja, der kann ja auch die Richtung wechseln, ne? Also
was hatten wir denn da noch mit Scheidung
gesagt? Weil ich glaube, du vermutet hast, dass es hätte sein können, dass Kim zu ihm geht bezüglich der Scheidung. Irgendwann später im BCS-Universum quasi. Oder Breaking Bad.
Hä? Nee, ich hatte diese lustige Idee gehabt. Es wäre lustig gewesen, wenn Skyler.
Ach, Skyler, genau, nicht Kim.
Ja,
genau.
Sich ja, bei der ja, Scheidung ja, ja. quasi von Kim hätte vertreten lassen.
Ach so.
Oder sowas hatten wir, glaube ich, oder?
Du meintest Bill.
Nee, das war irgendeine lustige Theorie, die halt nicht umgesetzt werden kann, aber es wäre irgendwie nachhinein betrachtet lustig gewesen.
Ja.
Oder, nee, Quatsch, dass Skyler zu dem Anwalt, quasi zu dem Nachfolger von HHM gegangen wäre.
Achso, ja.
Sowas hatte ich, ist egal.
Ja, kommen wir nicht mehr drauf. Des Weiteren schrieb noch der, ne, wie heißt er denn? In Twitter konnte ich nicht des Öfteren mal so lesen, der, glaube ich, auch Podcaster ist. Auf Twitter heißt er Onkel8028. Podcaster bei Nerd und Krempel unter anderem. Beim Grauen Rat, das ist, glaube ich, der Babylon 5 Podcast, schrieb, oder ist offensichtlich ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und schrub auf Twitter wieder mal eine super Besprechung. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße auch an den Einhard, der auch unseren Podcast immer hört. Und Jetzt muss ich mal gucken, unser Skript. Genau, so Feedback, da hatte ich das verlinkt. Das Twitter-Ding mit reinpacken. Dann noch ein Nachtrag zur letzten Folge, was ich auf Reddit gelesen hatte. Bezüglich, wie sich Don Eladio verhält, so gegenüber Gus und Hector und so. Und da schrieb jemand auf Reddit, dass Eladio weiß, dass Gus, oder vermutlich weiß, dass Gus ihn hasst und er auch sicherlich oder vermutlich den Tod von Lalo ihm auch zuschreibt. Aber er weiß auch, dass Gus halt die Kohle bringt und also auch die Kohle fürs Kartell bringt. Und auf der anderen Seite halt die Beweise von den Salamancas, also von Hector oder den Zwillingen, die nicht genug Beweis sind, um irgendwie das Ding komplett irgendwie Gus anzuhängen. Und ja, respektiert Hector. Aber ja, Hector ist jetzt halt der alte Mann im Rollstuhl. Und Don Eladio ist so gesehen CEO von einer Corporation, die irgendwie ja Geld eintreibt oder Geld verdienen möchte, so grob runtergebrochen. Und wie hat er so schön geschrieben, spielt da dem Mediator zwischen verschiedenen Parteien oder zwischen verschiedenen Teilen der Organisation. Ja, würde ich auch zustimmen. Und ja, solange er sich halt drum kümmert und das Geld reinkommt, ja, kann es ihnen egal sein, was da sonst so läuft. Und ja, das hat er ja auch gesagt, ne? Irgendwie, ja, hier, der Hühnermann bringt ordentlich Kohle rein und hat quasi so durchstehen lassen, alles andere ist mir egal, ne? Und
sehr gewinnorientiert.
Ja, ja, sagt ja auch in der einen Szene, ich weiß gar nicht, ob das ein Flashback in Better Call Saul, ne? Wo erst Hector kommt mit der Sporttasche und den zusammengerollten Geldscheinchen mit den Haargummis. Mhm. Und dann kommt irgendwie Bolzer oder einer von Gus' Leuten mit so zwei dicken Taschen, wo dann schön säuberlich verpackt in sortiert und verpackt in Folie zwei dicke Pakete Geld rausfallen.
Stimmt, das muss noch Better Call Saul gewesen sein, weil Hector laufen konnte.
Ja, und wo Eladio sagt, so guck mal Hector, so muss das laufen und jetzt bitte auch so demnächst, keine ollen Haargummis mehr hier, ne? Und vor allem auch in der Szene sieht er, fällt irgendwie die Hälfte vom Tisch runter und keiner kümmert sich drum und irgendwie, ne? ja, das zeigt es auf jeden Fall. Ja, also ich stimme dem Kommentar da auch zu. Eladio ist einfach so, ja, Geld kommt irgendwie rein und ja, guckt, dass irgendwie der Laden halbwegs läuft und sich nicht irgendwie alle gegenseitig umbringen oder uns irgendwie die Polizei auf die Spur kommt und so. Und ja, also ich finde, er hat in der letzten Folge auch irgendwie richtig gehandelt, so, weil, wie gesagt, es gab nicht genügend Beweise. Und auf der anderen Seite hat, ja, es hat Hector gerade, der alte Mann im Rollstuhl, dem auch gerade so ein bisschen die Leute flöten gehen. Nacho Vaga tot, sein Neffe im Knast und ja, so.
Und Gus ist einfach sympathischer, das ist mal ganz ehrlich. Also.
Ja, ja, und das auf jeden Fall, ne? Also die Salamancas sind ja irgendwie auch alle haben doch irgendwie alle einen mächtigen Dachschaden, soll man so sagen. während Gustavo ja einfach professioneller Businessman ist und halt wirklich auch deutlich mehr Kohle reinbringt, ne?
Und vor allem Gus ist mehr so der Walt und die Salamancas sind mehr so die Jesse.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Und ja, und halt auch Gustavo einfach auch mit seinem Los Poyos Hermanos das perfekte Deckgeschäft hat irgendwie, ne?
Der dem ja, das was hatten denn die Salamancas nochmal als Deckgeschäft? Die hatten sowas nicht wirklich, oder?
Na, ein Eisladen dieses, irgendwie so, ne?
Da genau, dieses komische Restaurant, was sie da hatten.
Genau, das Restaurant, wo ja auch Dingens auftaucht das erste Mal.
Lalo.
Lalo, genau. Und dann in der einen Folge dachte ich mir, ich hab hier so einen Eisladen gekauft und guck mal, ich hab dir was mitgebracht und bringt irgendwie so ein Figürchen mit irgendwie.
Ja.
Oder was nicht Figur, genau. Und von Dings kriegt er dann noch ein T-Shirt oder so, genau. Und von Hector die Figur, ja, genau. So ein Wackelkopf-Figürchen. Heute wär's eine Funko-Figur. ja. Ansonsten.
Aber ja, nicht wirklich ein Geschäft, mit dem man groß Geld machen würde.
Nee. Ja, und halt, ja, ne, und also nichts Großes und teuer. Halt nicht so ein großes Geschäft aufgebaut, wie Gustavo das hat, wo man dann eben auch nebenbei noch so andere Dinge machen kann und darunter verstecken kann. Ne?
Mhm.
Und. Ansonsten, ja, generell lohnt sich immer der Blick. Aktuell halt immer kurz, nachdem man die aktuelle Folge gesehen hat, natürlich in den Better Call Saul Reddit. Und ja, da gibt es immer interessante Theorien oder Zeug, irgendwie, was Leute irgendwie gesehen haben oder diskutieren, wann zum Beispiel die Gene-Timeline aktuell spielt. Da haben wir jetzt grob ein Datum bekommen. Aber da kommen wir gleich zu der Folgenbesprechung. Die Folge heißt Nippy. Auf Deutsch heißt sie auch Nippy.
Ich hätte es schön gefunden, wenn sie es irgendwie auf Invidi oder sowas umbenannt hätten.
Ja, genau. Ja, ich glaube, in Deutschland würde man ihn irgendwie Waldi nennen oder so, ne? Also irgend so einen niedlichen Hundennamen oder so. Und ja, wie sich rausstellt, ist Nippy ein fiktiver Hund, den Gene Tekovic hat.
Großartig.
Der mitlaufen ist. Und ich habe ganz kurz gedacht so, oh, Gene hat einen Hund. Und
was?
Ja. So, okay, cool. Und hätten wir den aber nicht zwischendurch mal gesehen. Und na gut, vielleicht doch nicht. Wer weiß, ne? Bin nicht so eine große Rolle, aber ich glaube, er hat keinen Hund. Das war nur eine Taktik, die alte Frau da einzuspannen. Regie geführt hat Michelle MacLaren und Drehbuch Alison Tedlock, also hier geballte Frauenpower. Geht doch mal davon aus, dass Alison Tedlock eine Frau ist. Ich glaube ja.
Glaube ja, oder? Ja.
Ich meine, ich hätte Fotos gesehen. Ja, ist eine Frau. Weiß man ja immer bei so englischen Namen nicht. Gibt ja auch hierzulande irgendwie Kims, die sowohl männlich als auch weiblich sein können.
Alex,
ja, genau, ja, auch, ja, genau. Und ja, so, jetzt habe ich kurz da. So, aktuelle Bewertungen, so 10.000 Bewertungen, eine 8,7 von 10.
Schwach, sehr schwach.
Ja, also vergleichsweise mit den vorherigen Folgen, die haben alle, bis auf, gut, das kann ich, alle so 8,8, 9,1, 9,7, 8,6, 8,1. 8,2 und dann, gut, die halt hat er deutlich mehr Bewertung. Die Folgen vorher haben alle so um die 10.000 Bewertungen. Planet Execution hat dann 32.000 Bewertungen. Hat dann auch eine 9,9, Point and Shoot 23.000, eine 9,8 von den Games 13.000.
Ach krass, die ersten Folgen waren ja auch alle noch relativ weit unten mit der 9,89, ja.
Ja, genau. Haben bisschen mehr Bewertung. Folge 3 hat auch wieder untypisch viel Bewertung, 20.000, dann auch 9,7. Also man müsste das immer noch so ein bisschen irgendwie potenziell zu den anderen Folgen irgendwie angleichen, so die Bewertung. Weniger Leute bewerten, dann sieht die Bewertung auch anders aus. Und ja, Folge 10 hat nur 8,7 und
ja. Ich finde auch immer spannend zu gucken, wie so die einzelnen Bewertungen sind. Also bei Nippy jetzt war es ja irgendwie so, dass unglaublich viele Leute 10 Sterne gegeben haben. so irgendwie fast die Hälfte 10 Sterne,
ja.
Aber diesmal ein relativ großer Anteil nur einen Stern gegeben hat.
Ja, ganz viel war so voll boring. Ja, 3,1% ein Stern.
Ja.
Und also auf Reddit und auf Twitter geht es ein bisschen rum, so, Nippy ist das die Fliege von Breaking Bad.
Ja.
Ja, nee. Nee. Also, so die Fliege von Breaking Bad, wer sich nicht mehr erinnert, das ist die Folge, wo Walter beim Kochen oder beim Vorbereiten aufs Kochen im Labor von Gus eine Fliege findet und daraufhin das Ding quasi abriegelt und irgendwie Jesse gerade noch so reinkommt und dann versuchen sie diese Fliege zu fangen, weil sie ja das Labor kontaminieren würde und Jesse so, oh Digga, lass doch die scheiß Fliege und lass uns lieber hier kochen und dann Walter irgendwann völlig am Durchdrehen durch
komplett im Wahn und
ja, er ist komplett im Wahn, weil er irgendwie diese Fliege fassen will und auf der einen Seite ist er müde, auf der anderen Seite hat er irgendwie Kaffee intus.
Jesse hat ihm sogar noch irgendwie so ein Schlafmittel reingegeben, weil er halt schlafen soll und Jesse möchte in Ruhe oder so Zeug kochen.
Genau. Und sie müssen ja auch irgendwie arbeiten und halt ihr Zeug abliefern, ne? Das ist eine bestimmte Quote erfüllen und kriegen sie Stress mit Gas. Und es zeigt nochmal so ein bisschen halt so dieses typische Verhalten von Walter, dass man irgendwie alles unter Kontrolle haben will und so. Dass wenn es dann nicht nach ihm läuft, er irgendwie am Rad drehen ist. Aber ansonsten ist es eine ganz klare Bottleneck oder eine Bottle-Episode, eine Flaschen-Episode. Mhm. Wir sparen mal am Budget. Es spielt wirklich nur in dem Labor. Ja. Wir haben nur die beiden Darsteller. Ich weiß nicht, ob später kommt, glaube ich, noch, ist noch irgendwer, kommt vielleicht noch irgendwer anders dazu. Aber ich meine, ansonsten, Hauptteil der Folge, wirklich nur die beiden, nur in dem Labor. Wie sagt man sonst so, wenn es gibt auch so Filme? Kammerspiel war das jetzt, was ich gesagt habe, genau. Typisches Kammerspiel irgendwie, ne? Sehr kleine Szenen, irgendwie vielleicht ein oder zwei Handlungsorte und eine überschaubare Ansicht von Darstellern. Und ansonsten passiert halt auch inhaltlich nichts, ne? Also das Einzige, wo man irgendwie sagen könnte, ja, so ein bisschen relevant, ist halt die eine Stelle, wo Walt im Delirium Jesse fast verrät, dass er Dingens hat sterben lassen.
Jane.
Jane, genau. Und dabei, das brabbelt er so halb vor sich hin oder sagt es nur zur Hälfte und Jesse bekommt es irgendwie gar nicht so richtig mit und ja, also ist am Ende gut wie vernachlässigbar und sagt, inhaltlich tut die Folge überhaupt nichts, die kann man bei dem Rewatch locker überspringen.
Ich habe es ja die Tage nochmal gesehen, tatsächlich. Ja. Ich mache gerade nochmal so ein Breaking Bad Rewatch und also guckst du die Folge? Ach komm, guckst du nochmal.
Ja.
Ja, die kommt, bringt nicht wirklich einen weiter, aber ich finde sie für die Charakterzeichnung ganz interessant.
Ja, ja.
Weil sie auch den Zuschauer so ein bisschen in eine etwas komische Richtung leitet. Und es hilft so ein bisschen, Walt und Jesse später noch besser zu verstehen.
Ja, das ja.
Aber man musste sich jetzt nicht unbedingt nochmal geben. Man sollte sie einmal gesehen haben.
Genau.
Aber, na komm.
Genau. Ja. Und Nippy ist ja ganz eindeutig weder eine Filler-Episode noch eine Bottle-Episode. Also vor allem nicht in Folge 10 von 13 Verbleibenden.
Ja.
Wir haben mehrere Handlungsorte, wir haben sehr viele verschiedene Darsteller. Das, was in der Folge passiert, wird definitiv für die weiteren Folgen noch irgendwie eine Rolle spielen. Im Insider-Podcast hat man wohl durchblicken lassen, dass Pat Healy, der neue Jeff-Darsteller, durchaus noch mal eine Rolle spielen wird in kommenden Folgen. Und ja, nee, also ist für mich nicht vergleichbar. Also
ja, sie bricht halt komplett mit allem, was wir bisher hatten, weil ich meine, Better Call Saul war ja jetzt halt 6 Staffeln lang oder über 6 Staffeln lang. Wie kommen Jimmy und Kim irgendwie durchs Leben und spielen ihre Streiche und wie wird Jimmy immer mehr zu Saul.
Genau, wie wird aus James Morgan McGill,
genau,
der Saul Goodman, den wir aus Breaking Bad kennen. Beziehungsweise sehen wir ihn ganz früh so, das ist der, so war er früher, okay, das ist die Figur und okay, jetzt interessant, wie wird aus dem der Saul Goodman, der eigentlich eine komplett andere Figur ist. Und genau, das haben wir jetzt eigentlich schon zu Ende erzählt und ja. Wie ich auch bei meinem Podcast-Gastauftritt gesagt habe, haben wir ja jetzt die ganze Zeit immer drauf gewartet, so, wann kommt denn jetzt wieder so ein schwarz-weiß Jeans-Szenen-Ding und muss ja irgendwie dann länger werden, weil war immer der Staffel-Opener, wurde immer länger und auch es passierte immer mehr. Waren es eigentlich relativ einig, irgendwie Staffel 6 geht auf jeden Fall damit los und eine längere Szene irgendwie und irgendwas in der Richtung. Und ja, dann hat man das auf die Folter gespannt und Staffel 6 fing mit was ganz anderem an. Und dann haben sie jetzt eine ganze Folge in der Jean-Timeline und vor allem auch in Schwarz-Weiß gemacht, ne? Ja. Das war also auch mutige Entscheidung, muss man schon so sagen. Aber es passt halt auch zu, es passt halt rein, ne? Wie wir letzte Folge festgestellt haben, so eigentlich, dass die Geschichte von Jimmy und Kim ist eigentlich auserzählt jetzt soweit. Die Transitionen haben wir vollständig. Jetzt ist eigentlich Zeit und Raum da für die Erzählung, wie es eigentlich mit ihm nach Better Call Saul beziehungsweise nach Breaking Bad vor allem läuft und nachdem das mit Walter alles aufgeflogen ist.
Ja.
Und ja, also sehen, also ich glaube, das ist das Grobresümee, das war auch bei Frühreitern, wurde es auch gesagt, dass wir hier eindeutig sehen, dass auch wenn Saul jetzt als Gene unter einer neuen Identität lebt und eigentlich auch undercover lebt, kann er trotzdem nicht stillsitzen. Ne? Er ist irgendwie weiterhin, macht so Slippin' Jimmy-artige Dinge und kann halt nicht irgendwie dieses Tag ein, Tag aus, 9-to-5-Job, jeden Tag dasselbe. Es gibt ja in einer Szene, wird da irgendwie so, heute keine Mittagspause, Gene? Und er ist, guckt auf so, Mensch, stimmt, danke. Und ist also in seiner, halt die Ruhe. in seiner neuen Routine sozusagen irgendwie völlig die Zeit vergessen. In seinem neuen Tun und ja.
Was ich ganz interessant fand, so jetzt auch mit dem Bruch zu dieser Folge und wie Tage so aufgefallen ist, wenn man sich so Better Call Saul anguckt, das war also, als wir die erste Staffel gesehen haben, war ja von uns, okay, wann wird er endlich zu Saul, So, wann sehen wir ihn endlich, so wie wir ihn in Breaking Bad kennen.
Genau.
Weg halt hin zu die Geschichte von Jimmy, man stellt irgendwie so, warte mal, die Vorgeschichte ist ja wesentlich interessanter. Ich meine, Breaking Bad, absurder Anwalt, der irgendwie krumme Dinge macht, ganz sensibel Leute gehen, ja gut, schön und gut, aber die Vorgeschichte ist ja wesentlich interessanter, wie er mit seiner Frau zusammen mit Kim diese verrückten Aktionen macht, wie Gus sein Imperium aufbaut, den Krieg gegen die Salamakas führt. Eine riesengroße Geschichte, die ja wirklich interessant ist, die quasi so das Ziel zu sehen, wie Jimmy zu Saul wird und wie Saul dieser erfolgreiche Anwalt wird, so komplett weglässt. Also irgendwann war so, ja, okay, wir wissen, wie es endet, aber richtig interessieren tut es einen ja nicht mehr, weil man möchte eigentlich viel eher den Weg davor sehen.
Genau. Und es wird ja dann wirklich relativ schnell diese Jimmy McGill-Figur schmackhaft gemacht.
Ja.
Und ja, ne, es halt seinen Weg dahin und das Drumherum und ja, mit jeder Folge kamen mehr spannende Sachen hinzu und so, okay, also, ja, sehr interessant und spannend, wo das jetzt hinführt und ja, sie erzählen dann auch oder haben ja dann wirklich eine nachvollziehbare Geschichte erzählt, wie aus Jimmy McGill Saul Goodman wird und ja. Und auch ohne, dass es irgendwie konstruiert wirkt oder so, oder dass man irgendwie so, jetzt demnächst müssen wir mal so eine Checkliste abarbeiten, so hier irgendwie so wie der Han Solo-Film, so Chewie und Solo lernen sich kennen und warum heißt der Han Solo eigentlich Solo mit Nachnamen und so. Und, solche Sachen, das haben wir ja hier gar nicht. Also das ist ja mal alles wirklich echt gut durchdacht und erzählt.
Ja, und die Sachen, die man so auf der Checklist erwartet hätte, wie, okay, jetzt wird irgendwann ganz, ganz groß gezeigt, wie Saw nun seinen Cadillac bekommt und so und den fährt.
Genau.
Ja, was so. Ist ja in einer kleinen Szene, fährt er mit der neuen Karre. Ja,
oh, genau, okay, da hat er das Auto, ne? Und also kurz vorher noch so in der Anspielung so, ja, nee, du bist eigentlich immer so ein Typ wie du, müsstest da so weiß Cadillac fahren, ne? Also ja. Ich glaube, Dings sagt das zu ihm, sein Freund, yes, er?
War das nicht sogar Kim?
Also Kim sagt es, ne? Aber
wo er mit diesem Ford vorgefahren kommt und sie so, ah, ja gut, aber das, zu dir das, passt eigentlich gar nicht.
Ja, genau, da erwähnt sie aber diesen Kelly nicht. Ich glaube, Dings sagt es zu ihm. Wie heißt er denn?
Huel?
Nee, nicht Huel, sein Kumpel, mit dem er auch die Tricks durchzieht. Aus früheren Tagen. Wie hieß der denn nochmal?
Du meinst quasi in der Slippin' Jimmy-Zeit noch?
Ganz ja, früher. Genau.
So ein kurz, weg.
Kurzer Name auch eher. Leute beißen gerade in ihr Lenkrad und schreien ihr Autoradio an. So geht's mir zumindest immer in den Situationen.
Ja, ich kenne das. Und genau damit lassen wir jetzt noch ein bisschen warten. Wir reiben uns da so ein bisschen rein.
Ich gucke gerade mal bei MDB nach.
Hieß er Horst?
Nein.
Hieß er Hans?
Und der Cast ist ja auch so riesig gewachsen, ne? Also
ja.
Ich finde es auch schön, wie auch in dieser Zeit dazwischen sozusagen keine, also jede Menge bekannte Figuren dabei sind, aber keine, dass diesen, oh, ah, den kenne ich aus hier und ja, passt jetzt nicht so, aber ja, gut, okay, ne? Also, wir haben jetzt nicht so die groß krassen Figuren, die irgendwie jetzt, weiß ich nicht, also jetzt hier den irgendwelche Typen aus The Walking Dead oder irgendwie sowas, ne? Wo du sagst, oh Gott, ich sehe die ganze Zeit die andere Figur.
Mhm.
Von dem Marco heißt er.
Marco?
Marco hieß er. Mel Rodriguez. Geil.
Aus der ersten Staffel sehe ich gerade.
Ja, stell dir vor, du bist ein Typ und heißt Mel. Man ist eigentlich die Kurzform von Melanie, ne? Also, finde ich.
Mel Gibson.
Ja, achso, ja, okay, ja, stimmt, ja, okay. Hat man auch so gar nicht auf dem Schirm.
Ich weiß nicht, für mich ist die Kurzform von Mel, nee, immer so Melly oder sowas Absurdes.
Ja, aber ich meine auch Mel.
Mel, Mel ist halt auch so ein, naja, gut.
Ja.
Alle Zuhörer, die jetzt Mel heißen.
Ja, nee, also aber auf ja.
Grüße. Mel, ein Scheißname.
Grüße, wenn ihr Mel heißt, dann kommentiert auch mal, wie ihr euren Namen findet. Nee, aber auf jeden Fall, Marco sagt ja zu ihm irgendwie was, müsstest eigentlich so einen weißen Cadillac irgendwie sowas fahren. Mhm. So in der Richtung, den Spruch bringt er. Aber ja, genau, also wir haben tatsächlich nicht dieses so, ah, jetzt kauft ihr das Auto so und so irgendwie eine Folge lang so, welches Auto und nee, du müsstest eigentlich das fahren. Und was wir ja auch nicht bekommen, ist, was ja auch eine Zeit lang ein großes Thema war, dieser Sandpiper-Fall, dieser erste große Fall, den er da entdeckt, ja. So, ne? Oder das erste überhaupt oder so ein relativ großes Ding, was er entdeckt. Und dann eine ganze Zeit lang ja verschiedene Sachen auslöst und ja auch die ganze Geschichte mit Howard ja eigentlich auch daher rührt, dass Jimmy ein Ende des Sandpiper-Falls herbeiführen will, ne? Weil es geht ja irgendwie damit los, dass sie am Ende von Staffel 4 irgendwie am Überlegen sind, wie bringen wir das irgendwie zum Ende? Und da, wir müssten irgendwie einen involvierten Anwalt in Misskredit bringen und so und, ne, und kommen halt darüber auf Howard und so und ja.
Zumal, aber Sandpiper war ja schon Staffel 2 oder sowas, ne?
Ja, ich glaube nicht
so. Staffel 2 oder 3, also.
Wenn nicht sogar schon Staffel 1, Ende Staffel 1.
Ja, also quasi ein Thema, was ja durch die ganze Serie durchgezogen wird.
Genau. Und wir dann irgendwann darauf warten, okay, wann ist das Ding jetzt durch und wie viel wie viel Geld, wie viel, wie hoch ist der Anteil von Saul, den er, von Jimmy, ja, den er dann bekommt. Was er dann, wo wir dann Schlussgefallen haben, okay, von dem Geld legt er dann wahrscheinlich los und kauft sich irgendwie das große Büro und das Auto und alles. Das ist dann der große Startschuss dafür und dann ein weiterer Weg auf dem Wandel zu Saul Goodman. Und das, ja, bekommen wir ja auch nicht. Zumindest haben wir bisher auch nicht onscreen aufgelöst bekommen, sondern einfach nur diesen Zeitsprung bekommen.
Ich glaube, das sehen wir auch nicht mehr.
Genau. Der Zeitsprung soll übrigens so laut Thomas Schnauz, es war aber auch nur so ein war keine definitive Aussage, sondern auch nur so ein ja, wahrscheinlich. Der Zeitsprung, den wir jetzt vorhin gesehen haben, spielt wahrscheinlich irgendwo so zwischen 2005 und 2007, wurde so grob gesagt.
Naja, macht ja Sinn. Also,
genau, macht Sinn.
Breaking Bad Staffel 2 war ja, was war das so, 2007, 2008?
2008, ja.
Genau.
2008. Und genau, um da mal beim Thema zu bleiben, in dieser Folge sehen wir, da muss man doch wirklich sehr genau hinschauen, wie Saul in einer, beziehungsweise Gene in einer Zeitung blättert. Und da steht leicht verschwommen oben in der Ecke Oktober 2010. Und damit wissen wir, dass wir ja noch relativ oder noch nicht so weit weg von den Breaking Bad Ereignissen sind.
Aha.
Und
Sekunde. Die Gene-Story, die nach Breaking Bad, ja, spielen soll, ist in 2010, aber Breaking Bad endet 2012? Nee.
Ich glaube, das endet auch irgendwie 2010 rum, vielleicht früh 2010 oder so. Wir haben ja, wie viele Geburtstage von Dings?
Ein Jahr.
Wie viele Geburtstage haben wir von Walter in Breaking Bad? Zwei, ne?
Ich dachte, einen Geburtstag, oder?
Nee, ist auf jeden Fall zwei. Einmal, dass der erste ist irgendwie hier, hey, Walt, du hast Geburtstag, du
bist genau, 50. Genau, 50. und dann 51.
Wo ihm Skylar ja aus Beckenstreifen da, genau, die Zahl legt und dann später, das ist übrigens einer der ersten Flash-Forward-Szenen, wenn man das so nennen will, in Breaking Bad Staffel 5, wo Walt da in dem Restaurant sitzt und sich dann das selber zurechtlegt da mit der 50.
Genau, also wir haben quasi ein Jahr ist vergangen in Breaking Bad.
Ja, richtig? Genau. Ja, so das bisschen, kann ich so, ja, so anderthalb irgendwie grob. Und ja, es gab noch das, aber das würde ich verbuchen unter ja, Fehler. Auf der Verpackung von den Cinnamon Rolls, da hat man wohl irgendwo die Zahl 2017 gelesen. Aber es wird halt einfach eine aktuelle Verpackung irgendwie oder so. Ja. Die letzte, aktuellste Copyright oder irgendwie sonst wie Hinweis halt sein, weil den Laden gibt es ja wirklich. Da werden sie nicht extra für die Serie irgendwie ein, zwei Verpackungen angefertigt haben.
Also mal so ein bisschen wie Joghurtbecher in der letzten Folge, ne?
Ja, genau, das würde ich irgendwie verbuchen unter, ist halt so, das würde ich tatsächlich, also spielt die Serie tatsächlich nicht. Dann gäbe es ja auch für ihn überhaupt gar keinen Grund, irgendwie Angst zu haben, dass er noch erkannt wird, weil dann wäre ja so viel Zeit vergangen, dass man definitiv davon ausgehen könnte, dass ihn dann niemand mehr erkennt. Dann wäre auch das, also dann wäre es auch noch komischer, dass ihn da irgendein Typ erkennt. Weil das ist dann so lange her, da erinnert sich dann vielleicht nicht, wirklich nicht mehr dran. Und es passt eher, dass ihn nach so kurzer Zeit so weit weg noch jemand erkennt und so schnell erkennt. Ne?
Also quasi Breaking Bad endet, sagen wir mal 2009. Ja, ich guck. So ein Pi mal Daumen, mal Fetzerkreuz. Und 2010 sind wir in der Gene-Story, dass das passt.
Bad Timeline. Gucken, was jetzt Internet dazu ausspuckt. So. Gibt es bestimmt irgendwo. Ah, natürlich gibt es breakingbad.fandom.com. Wiki gibt es eine Timeline. Und da geht's los mit der Pre-Better Call Saul Timeline, wo so verschiedene Geburtsdaten aufgeführt werden. Und dann für so einen schönen Zeitstrahl auch abgebildet ist, die verschiedenen Staffeln. Und scroll, scroll. Und demnach endet mal, Breaking Bad Timeline spielt von 2008 bis 2010. Ja, genau, das passt. Und die El Camino Timeline so September 2010 bis November. Dann Post-Breaking Bad Timeline, die ganzen Sachen von den Flashbacks ziehen. Genau, bekomme gerade noch von einem Hörer noch den Hinweis, was hatten wir eigentlich schon, er wird, dass er die Vorstory zu dem, Ereignis mit dem Cab Driver, dass er den Cab Driver erkannt wird und dann erst per Staubsaugermann flüchten will und bricht dann ab und genau, jetzt haben wir halt gesehen, warum er das abbricht, weil er irgendwie eine Idee bekommen hat und ja, jetzt halt das Ding selber in die Hand genommen hat. Hm. Nicht, weil er irgendwas gesehen oder irgendwie ihn gehört hat oder so, oder irgendwie nach dem Motto, ah, ich rufe Kim an oder Kim ist da oder irgendwie sowas. Genau.
Schau mal, hier gibt es einen ganz unten in dieser Fandom-Seite, dass das Football-Game, über die die beiden reden, ist am 24. Oktober 2010.
Genau, genau, da haben sich auch bei Reddit einige drauf berufen, also über die Sachen, über die da beim Football, was den Football angeht, geredet wird, das weist irgendwie auch alles auf 2010 hin. Ein paar andere Leute haben sich irgendwie berufen auf die zu sehenden Nike oder ja doch Nike Air Schuhe. Ich meine auch so irgendwie, ja, das sind irgendwie Schuhe von 2010 und so, also ja, sind wir in der Jean-Timeline auf jeden Fall in 2010. Und ja, tatsächlich, dann irgendwo kurz nach dem El Camino-Film, wenn man dann das so sehen will.
Interessant ist, darüber November 2010, 12. November, also bietet Saul Francesca, dass jemand anrufen soll in einer der letzten Folgen von Breaking Bad.
Ja. Yeah. Quite right.
Warte, war das Staffel 4?
Better Call Saul. Ach, das ist diese ja, in Breaking Bad Szene in Better Call Saul, die neu gedreht, aber das ist falsch datiert, weil das macht gar keinen Sinn.
Eben.
Weil das spielt ja, also die Szene hat dann entweder gespielt, als tatsächlich das Ding mit Walt irgendwie durch ist und er wobei, nee, da ist er ja schon untergetaucht, das müsste eigentlich irgendwann vorher spielen. Die Szene. Also die kann nicht im November 2010 spielen. Das ist falsch datiert, ja. Weil da ist er noch als Zaun unterwegs, also. Woher auch immer sie das Datum da genommen haben. Das stimmt nicht.
Kann man mal so. Ich kann mich an diesen Teaser gar nicht mehr erinnern, stelle ich gerade fest.
Na, wir sehen irgendwie, wie er Akten vernichtet und dann halt irgendwie Francesca noch reinkommt und er ihr Geld in die Hand drückt, ja, hier, danke, und sie guckt so nach dem Motto so, wie, was, und das ist alles so, und also, na ja, hier noch ein Batzen Geld. der war jetzt random tatsächlich gerade. aber sei es hier auch wieder untergebracht. Und dann meinte er, ja, hier rufen Sie mal die und die Nummer an, sagen Sie, Jimmy schickt sie. Und dann weiß derjenige schon Bescheid. Ja.
Hier. During the teaser, Jimmy asked Francesca to confirm that she will be in place on November 12 at 3 p.m. to receive a phone call by Jimmy must receive on a specific payphone. November 12, 1960 is Jimmy's birthday. It's very likely that this detail is the key element to the presence of a scene that takes place during the Breaking Bad timeline. Hä? Also im Teaser geht es darum, dass in der Gene-Timeline Francesca ihn anrufen soll. Macht das Sinn?
Weiß ich gar nicht.
Also seinem Geburtstag. Ah, zu seinem Okay.
Das könnte sein, ja. Vielleicht sehen wir das nochmal aufgegriffen in einer der nächsten Folgen.
Dass er quasi später nochmal Francesca sehen, wie sie Jimmy in der Gene-Timeline anruft. Vielleicht kriegen wir da nochmal so eine Francesca-Kim-Jimmy-Reunion irgendwie.
Ja.
Das sollten wir uns mal merken, dass das
Muss man die Szene nochmal angucken.
Ja.
Später.
Also Staffel 4, Folge 5 nochmal gucken.
Ja. Als Hausaufgabe. Für alle.
Und das müsste ja quasi vom Timing her dann auch in einer der nächsten, zwei schon in der nächsten Folge sein, ne? Wenn wir jetzt Ende Oktober sind.
Ja, genau. Ja. Ja, ansonsten können wir nochmal ein bisschen inhaltlich auf die Folge eingehen.
Ja,
stimmt. Geht's ja los. Wir sehen, also auch völlig atypisch. Wer ist das? Und sehen irgendeine alte Frau. Also die Darstellerin kennt man natürlich. Carol Ann Burnett. Die kann man auch aus diversen Serien kennen. Sehr bekannte Darstellerin. Und ja, wie sie in dem Rollator unterwegs ist und irgendwie zum Greifarm irgendwie irgendwo ran will und so, hier, brauchen Sie Hilfe? So, nein, sehe ich so aus.
Unhöfliche alte Frau.
Ja, genau, sagt sie immer. Ja, sie hat halt so, nee, ich komme alleine zurecht, danke. Also, ne, und dann also bekommen sie vermittelt so, dass sie versucht, irgendwie alleine zurechtzukommen. Ist dann irgendwo später unterwegs, im Schnee irgendwie und bleibt dann da plötzlich an einer Stelle hängen.
Da gibt es noch ein kleines Detail, auf das ich davor noch mal eingehen möchte, wo sie an einer Fleischtheke steht und diesen Cheddar probiert.
Ja.
Schnauzfarms.
Ja, genau. Das ist mir beim Rewatch aufgefallen. So, ah, wie geil.
Und sie sagt so, ah, Thomas Schnauz.
Ja,
yes.
Ja, genau. Vor allem so probiert sie dann diesen Käse und sagt so, den könnt ihr behalten, Wisconsin. Fand ich auch geil, ja. Das fand ich ganz lustig, ja.
Das ist auch so ein schönes Detail, was sie einem so direkt ins Gesicht werfen.
Ja, genau. Ja, das fand ich sehr schön. Ja, dann, als sie da unterwegs ist, auf dem Eis hängen bleibt, würde fast behaupten, auch das hat Jimmy irgendwie oder Gene in dem Fall arrangiert.
Ja, klar.
Dass da irgendwie ein Batzen, ne, wo ist er? Dass da ein Batzen Eis liegt. der die alte Frau da aufhält und sie probiert erst und so und guckt nicht weiter und derweil sehen wir Jimmy, das hat man im Promomaterial so grob schon gesehen, da Verhandlungsplakate für einen entlaufenen Hund antackert. Und der Hund heißt Nippy. Und ja, jetzt wissen wir ja auch, warum die Folge Nippy heißt.
Also, interessant ist, da steht eine Telefonnummer drauf.
Ja, die kann man wohl auch irgendwie anrufen. Ne? Wir sehen auch
noch. Was mich interessieren würde, später in der Folge sieht man ja nochmal seine Handynummer. Mhm. Ist das die gleiche oder hat er da ein Burner-Phone?
Gute Frage. Was mache ich das? Gucken wir mal nach.
Zweite Stifte raus, Klassenarbeit, das schreiben wir jetzt auf.
Ja. Also zum einen wäre halt die Frage, so was passiert, wenn man diese Telefonnummer anruft?
Das ist ein amerikanisches, wird garantiert teuer.
Genau, also ich bin immer versucht, das zu probieren, aber denke mir so, dann explodiert meine Handyrechnung. wo ist denn, warum? Also das dachte ich auch, ich hab den Dienstag Netflix aufgemacht und war so, Digga, warum muss ich jetzt nach Better Call Saul suchen? Warum wird mir das nicht direkt vor die Füße geklatscht. Du weißt doch, dass ich das gucke. Warum ist nicht gleich hier Startpage, neue Folge?
Bei Disney Plus. Ja, jedes Mal.
Bei Disney Plus ist immer so in your face, so ja, hier und jetzt willst du die neue Folge sehen und da klick und hier und so.
Aber immerhin, bei mir wird es in der Suche immer direkt angezeigt. Also ich muss nicht mehr nach Better Call Saul suchen, sondern ich mache die Suchtings auf und da wird es direkt angezeigt.
Ah, okay, ja. So, wir schauen mal, ich springe mal zu dem, wo man das Zettelchen sieht.
Das ist, ich habe es tatsächlich offen. Mal kurz eine Stelle finden, wo die Hand nicht davor ist.
Ja.
Da. 402.
Dann bleib mal da. Ich spring zu der Stelle, wo man auf Jeffs Telefon die Handynummer sieht. Was ja tatsächlich auch eine echte Handynummer ist. Ne? Es gibt ja diese Film-Telefonnummer, dieses, was ist das, 505, ne? Oder was immer.
Ich glaube, ja, 505, oder?
Ja. Was ja extra angelegt ist für irgendwie hier, ihr wollt in Filmen und Serien eine Telefonnummer zeigen, dann könnt ihr das irgendwie nehmen.
Genau, so wie so Filmkennzeichen, die es ja auch gibt.
Ja.
So fiktive Städte und sowas.
Ja. Weshalb ja irgendwie verwunderlich ist, wenn dann so Sachen passieren wie bei dieser anderen großen Netflix-Serie, wo plötzlich Telefonnummern zu sehen sind und es sind echte Telefonnummern. Irgendwelche armen Leute können nicht mehr pennen, weil dauernd Leute diese Telefonnummer anrufen. Und bist du, Digga, warum habt ihr denn keine von den fiktiven Telefonnummern genommen, wo extra auch Blöcke reserviert sind? So,
das ist aber nicht authentisch.
Also bei Jeff auf dem Telefon steht 402-144-0827.
Okay, ist eine andere. Ich habe 402-342-9288.
Okay, das ist uns wahrscheinlich zwei verschiedene Burner-Phones, die er da hat.
Gut ist die Frage, ob die Nummer überhaupt in irgendeiner Weise echt sein muss, ne?
Ja, würde ich
fast. Oder ob er sich da was ausgedacht hat.
Ja, würde ich fast vermuten. Achso, du meinst jetzt die auf dem Zettelchen, ja?
Ja.
Ja, gut, ja. Ansonsten würde ich jetzt davon ausgehen, wenn man da anruft, dann gibt es irgendwie irgendeinen lustigen Spruch, der irgendwie, ja, also passend zu dem, ja, also irgendwas passt, irgendein AB-Spruch oder so.
Ja.
Müssen wir mal auf Reddit gucken, da hat bestimmt schon jemand geschrieben, so, was passiert eigentlich, wenn man diese Nummer anruft? Wenn nicht, stelle ich die Frage. what happens when you call these numbers? So, dann kann ich hier Netflix auf dem Rechner wieder zumachen. Aber mal auf dem Apple TV das noch an. Ja, wir sehen ja dann, wie gesagt, die ältere Frau und man so, okay, was passiert dann? Das erste, wo man so, hä? Was macht er da? Ist er, als er der vermeintlichen Frau, der Frau vermeintlich helfen will und dann da ein Kabel durchschneidet, du bist so, okay, what happens next? Und ja, sehen dann, wie er bei der Frau im Haus ist und es ist tatsächlich die Mutter von Jeff, dem Taxifahrer. Leider neu besetzt, weil der alte Jeff-Darsteller keine Zeit hatte. Ist wohl so, dass zum einen durch Corona und auch durch den Schlaganfall von Bob Odenkirk haben sich ja die Dreharbeiten mehrfach verschoben.
Mhm.
Und ja, da musste man dann zu einem neuen Darsteller greifen. Tatsächlich, Pat Healy hatte auch ursprünglich für die Rolle des Jeff, Taxifahrer, vorgesprochen und hatte wohl auch für verschiedene Szenen in Breaking Bad eingesprochen oder vorgesprochen. So wurde es zumindest bei den Freundinnen erzählt, wurde es in Zeller Podcast gesagt. Und ja.
Das heißt aber auch, dass er eine etwas größere Rolle spielen müsste, ne? Also irgendwie für so eine kleine Nebenrolle mal kurz antanzen, kriegst du immer irgendwie hin.
Ja, genau. Also,
aber irgendwie, das heißt ja jetzt schon, neuer Personencast, okay, es geht um mehrere Folgen.
Ja, genau. Also nicht nur um eine Folge, sondern auch, ja. Und also, ne, wo man auch sagt, okay, dann das ist vielleicht irgendwas Unwichtiges und dann macht man irgendwie, schreibt man ein Drehbuch neu oder so für die Folge oder was oder ein paar Sachen und aber ja, in dem Fall, wie sich ja dann zeigt, wäre es damit nicht getan gewesen und das zeigt auch wiederum, dass halt Nippy definitiv keine Filler-Episode ist oder die halt irgendwie so egal sein könnte. Ja, ich überlege gerade noch 305, wir haben es ja auch mit Hausnummern irgendwie, dass da mal gesagt werden, hey, hier Hausnummern zu sehen sind, guck doch mal, was das für eine Folgennummer ist und so, ob das was zu heißen könnte, heißen könnte, aber ja, auf jeden Fall, was dann dem Zuschauer verdeutlicht wird, haben wir ja vorher diesen, also zum einen diesen Albuquerque-Anhänger an seinem Spiegel und dann nochmal leicht ähnlich wieder diesen skeptischen Blick in den Rückspiegel, wie das auch bei der ersten Jeff-Szene mit Gene im Taxi war.
Ja, und seinem komischen Pullover, ne?
Genau, als er da vom Krankenhaus nach Hause sich hat fahren lassen. Und auch mal hier an der Stelle Appreciation für diesen, ich glaube, was ist ein Ford Crown Victoria, könnte es sein? Oder zumindest ähnlicher?
Ja. Was amerikanisches Standard-Taxi, ne?
Ja, was ja die Amis zeitlang als Taxi und aber auch Streifenwagen im Einsatz hatten. Und die mag ich ja sehr. Also
ja, aber sie haben so eine gewisse schlichte Ästhetik, ne?
Genau. Und ja, sehen auch den Rollstuhl und relativ schnell wird uns klar so, okay, Jeff und die Oma gehören zusammen sozusagen und verwandt. Und ja, im Hintergrund hört man ja die beiden auch labern. Und dann gibt es ein kurzes Gespräch zwischen den beiden und Jean sagt so, ja, keine Angst, du musst noch nicht Stiefpapa zu mir sagen. Das fand ich auch sehr lustig. Und sagt dann, ja, ich hab dich durchschaut und ja, du bist auch so ein Typ, der da mitspielen will in dem Game und so. Und er so, hä, welches Spiel und so. Und genau, zwischendurch haben wir übrigens das Intro.
Genau, ich wollte noch, lass uns kurz die Szene zu Ende machen, dann über das Intro reden, weil was mir aufgefallen ist, was für einen krassen Aufwand Gene in dem Fall betreibt, diesen Taxifahrer ausfindig zu machen und an ihn ranzukommen.
Ja, also auch den Aufwand für die Sachen später, ne? Weil diese Gespräche, das haben wir auch gefragt, das war für mich zumindest nicht klar. Die sind ja über Wochen hinweg. Ich habe erst gedacht, so ist das jetzt täglich da, was da stattfindet, aber nee, die Wochen, das Gespräch sind wochenweise. Und G muss ja offensichtlich da sehr viel Aufwand betrieben haben, ihn irgendwie ausfindig zu machen.
Also allein herauszufinden, dass er mit seiner Mutter zusammen wohnt. Wer ist die Mutter? Was macht die Mutter? Aha, die Mutter geht regelmäßig dort und dort einkaufen. Ah, die fährt Relater. Das heißt,
der hat die über Wochen beobachtet und sich Notizen gemacht und ja. Das, ja, also wie auch im Podcast, wo ich zu Gast war, erwähnt wurde, auch hier wieder, zeigt sich wieder, wie sein Bruder zu ihm sagte, niemand hat jemals behauptet, dass du faul wärst. Ja, Aufwand ist sein Hobby, wie der Kyber Capture gerade schreibt.
Ja, er lernt von Mike, glaube ich, er hat ganz gut von Mike gelernt.
Ja, genau, das auch, ja. Ja, das haben wir, ist ja immer wieder Thema in Better Call Saul auch. Sachen vorbereiten und planen und so ist Jimmy groß. Also das auch schon sehr früh. Ja.
Dann reden wir jetzt über das Intro, ne?
Genau, das Intro kommt und schon so, also ich meine auch im Ton leiert es so ein bisschen und
ja, es ist sehr extrem durch.
Sehr schwarz-weiß-artig. Auf einmal stoppt das Tape und du hast nur noch den Titel und ein paar Texte und dann nur so, okay, cool und okay und also so diese Verdeutlichung, okay, jetzt kommt ein Bruch in dieser Folge, ja.
Vor allem dieses Stopp oben links in der Ecke und dann Record. Ah, jetzt wird weiter aufgenommen.
Ja. Okay, das habe ich gar nicht gesehen.
Also Bildschirm wird blau und hast irgendwie früher beim Video quasi das oben angezeigt wird, hier, es wird abgespielt, vorwärts, rückwärts, Stopp. Kannst du dich daran noch erinnern? So ein Videorekorder, wenn du Play gedrückt hast, zeigt oben kurz so ein kleines weißes Play-Symbol
an. Ja, stimmt, da kommt ja erst Stopp.
Und dann kommt Stopp, Stopp weg und dann Record. Das heißt, jetzt wieder aufgenommen.
Genau, dann blendet erst Created by the Streaming Peter Gold ein, dann kommt Rec. Okay, ja. Dann kommt wieder so ein schöner Effekt, ja. Was ja auch wieder interessant ist, das Outro hat, also auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt nicht die Mega-Impact-Folge haben, aber das Outro hat ja sonst immer dieselbe Melodie, es sei denn, es passiert irgendwas Schlimmes, also erstmalig irgendwie, Chuck stirbt, da haben wir andere Musik und dann jeweils beim Tod von Nacho und Lalo jeweils. Und aber auch und jetzt diese Woche auch wieder andere Musik, obwohl wir jetzt gar nicht so die Mega-Impact-Folge haben.
Denken wir jetzt, dass die Folge keinen Impact hat.
Richtig, genau. Ja. Ja, also sehr schön wieder dieser Albuquerque Isotopes. Lufterfrischer. War das eigentlich das Football oder Baseball? Albuquerque Isotopes.
Ich hätte es auf Baseball getippt.
Ich bin auch auf Baseball, ne? Albuquerque. Oh Gott, wie schreibt man den? Oh, das ist auch immer. Isotopes, da kommt es direkt bei Google. Ja, Baseball, ja. Ja, stimmt, da ist ja auch ein Baseball in dem Logo da zu sehen. Und. Ach, da fährt noch ein Schneeschieber vorbei, da wär noch Platz gewesen für einen Mr. Plow-Gag. Muss ich ja sagen, an der Stelle. Also,
schludrig gearbeitet.
Da hätte ich noch einen Mr. Plow-Gag eingebaut, irgendwie. Schöne Simpsons-Referenz noch eingebaut, ja. Ja, danach sehen wir Gene im Einkaufscenter, wie er die Mall Security besucht.
Wollen wir noch kurz auch zu Gene nach Hause? Wo er quasi nach dem Besuch bei Jeff nach Hause kommt, sich auszieht, dass man Polizeifunk anmacht?
Ah, stimmt, genau. Er macht wieder kurz den Polizeifunk an, ne?
Ich finde schön, dass er muss ja für dieses Gerät irgendwo im Schreibtisch oder das Test gemacht haben, also so permanent. Ist ja nicht so, dass es irgendwie aus dem Schrank raus wird, sondern macht es einfach an.
Hat es irgendwo zu stehen, ne? Fest, ja. Hat auch im Auto eins.
Ja.
Macht sich dann noch einen schönen Drink. Und ja, auf jeden Fall hier sind wir da schon in Minute 11 und man ist so, okay, das wird jetzt die ganze Folge schwarz-weiß. Also nicht nur irgendwie ein langes Intro oder so. Ah, genau, ja, stimmt. Da kommt noch eine wichtige Szene, richtig. Er holt ja irgendeine Box vor mit Fotos und Erinnerungsstücken und natürlich den Ring von Marco, den er da vorholt und sich wieder auf den kleinen Finger steckt.
Also quasi, wir können sagen, hier an dieser Stelle wird Gene wieder zu Saul.
Ja, oder zu Jimmy, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann sind wir beim Cinnabon-Laden, genau, und sehen ihn dann erst Müll wegbringen. Und ich so, na Gene, pass auf, sperr dich nicht wieder aus.
Ah, die Tür.
Wir haben auch in mindestens einer Szene, sehen wir ganz kurz, das, was er da an die Wand geritzt hat, ist G-Wars hier. Später. Wir sehen wieder.
Das ist so ein schöner Flashback. Was war das? Staffel 2?
Ja, ich glaube Staffel 2 oder 3, ne? Ist schon ein bisschen her.
Ja.
Wir sehen auch wieder, ich meine auch, das ist immer noch derselbe, auf dem Reinigungsgerät wieder den Typen da durch die Gegend fahren. Mit Kopfhörern auf. Auf den er wahrscheinlich Musik hört. Oder Radio. Und ja, sehen ihn dann in das Security-Büro von der Mall rennen. Da sehen wir dann erstmal den Polizisten aus der Szene, wo er Pause macht und da den jungen Mann angerannt kommt, dem da erstmal ein, zwei DVDs aus der Tasche fallen. Und als sie ihn dann erwischen, ruft er noch hinterher, nimm den Anwalt! Das auch, das, ach hier, Mister, nimm den Anwalt, was wollen Sie denn hier? Und auch hier wieder ein schöner Wandel, wie er also bei der ersten Begegnung, Wiederbegegnung so pisst auf ihn ist und dann in den, na, mindestens in der nächsten Begegnung auch immer noch so duschen wieder. Oh Gott. Und danach ist er eigentlich so, hey, komm rein! Und ja, auf etwas weiter hinten sitzt Frank, der sagt, riech da Cinnamons, komm rein, lass jemand rein. Und,
ja. Ich finde auch schlimm, wie er vor der Tür noch einen Moment wartet und quasi beim Haaren ist, geht er jetzt wirklich da rein.
Ja.
Und, vor allem, und der lässt die Teil auf die Überwachungskamera oben vor der Tür.
Genau, und man sieht dann auch, okay, da ist jetzt schon die Überwachungskamera, also eigentlich hätten irgendwie jetzt schon gesehen sozusagen, oder ist zumindest auf der Aufnahme.
So, ab jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück.
Genau. Und ja. Dings, ich glaube, der hat auch so einen Namen. Nick heißt er.
Genau, Nick. Nick und Frank.
Nick und Frank. Nick macht, glaube ich, immer jeweils, wenn Gene gerade kommt, Feierabend. Verschwindet dann und wir sehen dann, wie Frank da genüsslich den sehr großen Cinnamon Bun futtert mit Messer und Gabel. Ich glaube, anders, ohne dass es eine Riesensauerei wird.
Die Dinger müssen riesig sein.
Ja, kann man den auch nicht essen. Ich habe mir die Tage übrigens, war kein Cinnamon Bun leider, eine Pudding-Rosinschnecke geholt bei Lila Back. Auch sehr lecker, aber halt ne, noch nicht so nah dran. Not close enough, würde man sagen.
Aber ich habe jetzt auch die ganze Zeit Bock auf so eine Zimtschnecke, so eine große mit oben Frosting drauf.
Oh. Ja. Man müsste eigentlich mal irgendwie so ein kleines Happening machen in so einem Cinnamon Bun Laden. Also ich habe ja auch in dem Podcast gesagt, bei den Freerunnern, wenn es jetzt nicht gerade Corona wäre, dann würde es, glaube ich, ähnlich wie bei Breaking Bad damals irgendwelche Public Viewing Events in Cinnamon Bun Laden geben.
So was haben wir in Deutschland gar nicht so in der Richtung, oder?
Ich glaube nicht. Also da musst du wirklich schon sehr danach suchen.
Also vor allem nicht als Kette.
Ja, nicht als Kette, ne? Also wenn dann irgendwie.
Ich meine, das Einzige, was wir so haben, ist halt so Dunkin' Donuts und das ist jetzt irgendwie nur so.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn dann bei Dunkin' Donuts irgendwie im Angebot oder so. Aber so richtig so in dem Fall. Auch so richtig so selbstgemacht. Ne? Wir sehen ja, wie sie die frisch im Laden machen, wirklich.
Es ist auch so typisch amerikanisch. Es ist ein Laden, der verkauft nur diese Cinnamon Buns.
Ja.
Und halt Kaffee dazu. Aber keine anderen Gebäck, keinen anderen Kuchen, nur dieses.
Was zum? Ja.
Okay, ein Laden. Nee, eine ganze Kette. Überall in diesem scheiß Land.
Ja. Boah. Ich bin
das ist so bizarr.
Ja. So, jetzt muss ich gerade noch mal den IMDb-Eintrag neu laden. Liebe IMDb, ihr seid sehr nachlässig. Ihr habt nämlich nicht den Nachnamen von Frank da eingetragen, weil der steht.
Hat Frank einen Nachname?
Ja, den sehen wir. Nein, der Szene, wo er da am Futtern ist. Danielson.
Ach, das passt ja.
Frank Danielson heißt er. Also es steht auf der linken von Frank ausgesehen rechts. So ein Namensschildchen. Auf der einen Seite hat er seine Marke sozusagen und oben das Funkgerät angesteckt und auf der anderen Seite klemmt auf derselben Höhe wie die Marke ein Namensschildchen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Und ja, Frank mag sehr diese Cinnamon Buns, genießt
man sieht's.
Und ja, sehen dann, wie Jimmy die Zeit stoppt und ich bin so, okay, und war so, okay, stoppt er jetzt die Zeit? Und also hab dann vermutet, okay, da ist irgendwie Schlafmittel drin oder so und Gene stoppt jetzt die Zeit und um zu gucken, wie lange wirkt das Zeug oder das ist nicht ein Schlafmittel, sondern irgendwas, ein Abführmittel oder so und der alte Mann muss gleich fürchterlich auf Toilette rennen.
Wie bei Mr. Bean damals.
Ja, genau. Und also irgendwie will er den Mann ablenken oder
Spannend fand ich ja, dass er erst mittendrin angefangen hat, die Zeit zu stoppen, ne?
Nee, relativ zum Anfang schon.
Aber er hat schon gegessen und dann erst irgendwie so gegessen, also dann erst. Also quasi so zwei, drei Schnitte danach fängt er erst die Zeit an zu stoppen.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er meint, er fängt da schon relativ zu Anfang mit an. Guck gerade mal.
Ja. Also später auf jeden Fall, aber ich glaube, beim ersten Mal dauert es noch ein bisschen.
Ja, da später sehen wir immer so Zwischenschnitte, glaube ich. Mhm. Wie er es immer wieder macht. Ich guck mal. Auch sehr schön kann man auch, ja, jetzt im Nachhinein natürlich passt es, der Blick als von Gene auf die Video-Wall-Hintergrund. Auch jetzt der Fokus wechselt. Stimmt, der fängt erst, schneidet da drin rum, fängt dann an zu essen. Schaut ihm zu und ja, fängt dann, als er den ersten Bissen irgendwie hat. Der da vorher schon die Zeit gestoppt. Na gut, egal. Ja, die Vorgänge wiederholen sich. Wir sehen auch von einem schönen musikalischen Zusammenschnitt, wie Gene immer willkommener da ist und am Ende gar nicht.
Eine großartige Montage.
Ja, es gibt auch mindestens eine Szene, die auch eine Anspielung ist an Breaking Bad, wo wir so eine der Artikel bei Reddit heißt Excellent Cook, Different Activities. wo wir quasi eine Kamerasicht haben aus diesem ja Wägelchen, wo irgendwie ich sag mal Rack, wo Gene die Cinnamon Buns rausnimmt, verglichen halt mit der Szene, wo Walt so eine Schale mit dem fertig gekochten Crystal Meth rausnimmt und ja, das
ja.
Definitiv auch noch Anspielung. Und ja, wir sehen auf jeden Fall, wie Jimmy da immer freudiger begrüßt wird und am Schluss gar nicht mehr klopfen muss, sondern dahin kommt und es macht so und die Tür geht auf. Und in einer Szene spielen sie auch quasi so ein bisschen so footballmäßig so hat und werfen und fangen und so. Das fand ich sehr schön. Und sehen auch definitiv auch, dass auch Nick ihn inzwischen als Freund anzieht und so, ne? Und dann.
Aber das mit den Splitscreens ist echt schön gemacht. Also es hat auf jeden Fall unglaublich großer Aufwand, diese Splitscreens zu bauen und hinterher für die Farbkorrektur vorzubereiten.
Ja, ja, ja.
Aus eigener Erfahrung.
Auf Twitter schrieb auch jemand so, das ist wirklich aufwendige Arbeit und das macht man nicht eben so und ja.
Ja, der Carter Münster Podcaster meinte auch so, ja, diese Montage zu bauen hat wirklich mehrere Tage gedauert und da hätten sie sich wirklich sehr stark den Kopf dran zerbrochen.
Genau, ne? Also schrieb jemand auf Twitter, Editing is much more than cutting out the bad parts and using the best take. Editors embrace all the hard work of the cast, crew, every department to craft magical moments while telling an elegant and compelling story. This is one of these moments. Ja. Und da halt dann noch angefügt diese eben gezeigte Montage.
Auch deswegen bin ich hier Editor geworden.
Auch in der einen Montage sehen wir auch, wie diese Cinnamon so aufbacken und so. Also ja, wirklich verschiedene Szenen und immer wieder sehr, sehr schön.
Mhm.
Dann, und also ja, wir sehen das und so, okay, und er bereitet irgendwas vor. Ne? Und auch hier wieder einen wahnsinnigen Aufwand getrieben. Ne? Also sehen ihn dann in einer, ich weiß gar nicht, in einer Mittagspause, sehen wir ihn erst, das ist eine Szene, die wiederholt sich dann später nochmal, wie er da so in Klamotten rumwühlt und so Anzügen guckt und da ist er, glaube ich, wieder so ein bisschen so Saul-mäßig so und guckt sich nach so diesen typischen, schönen, bunten Anzügen um, ne?
Ist auch so, man weiß überhaupt zum ersten Mal gar nicht, was er macht. Okay, er guckt sich welche Anzüge an, guckt sich, was er sich da also klar kaufen könnte. Ah, das kostet alles viel zu viel Geld. Und dann so verstehen, worum es eigentlich geht.
Genau, und dann fängt er an rumzulaufen und wir hören, wie er zählt. Und irgendwie, ja, Schritte zählt offensichtlich. Und immer wieder Halt macht an verschiedenen Stationen und guckt und die anfasst und also so ein bisschen quasi, dass man dann nicht auffällt, dass er da irgendwie rumläuft und so. Und in genau, da sieht auch, wie er sich irgendwie Notizen macht, wie viele Schritte das sind. In dem auch eben erwähnten Supercut auch vorher sieht man tatsächlich auch die Zeitung und wie er sich da zum Footballspielen und die Notizen macht. Und da sieht man unter anderem auch das Datum auf der, ja, auf der Zeitung. Dann sehen wir eine weitere sehr aufwendige Szene, wo er ja quasi ein bisschen in klein die Mall oder den Laden da nachbaut, irgendwo draußen auf dem Feld.
In 1 zu 1 ja quasi, ne?
Oder in 1 zu 1 fast, ja. Ja, muss ja, dürfte auch 1 zu 1 sein. Und
vor allem, sie haben wieder die Hebebühne ausgegraben.
Ja, das auf jeden Fall auch. wir sehen auch in dieser Szene wieder den Kumpel von Jeff wieder.
Mhm.
Die man auch, also wo ich auch überlegt habe, so, kenne ich den aus Better Call Saul oder irgendwo anders her? Also das Gesicht kam auch irgendwie aus irgendwas anderem noch bekannt, aber wo ich was nicht so zuordnen konnte. Oh, das ist halt nur Better Call Saul. Mhm. Und sehen auch den armen Jeff hier durch die Gegend rennen. Und immer mit so einem Kinderreim irgendwie von Gene ja, traktiert sozusagen.
Na, quasi so eine Eselsbrücke, ne?
Mhm.
Und das wird zum ersten Mal ja auch klar, worum es eigentlich gehen soll.
Genau, dann wird so langsam klar, okay, darum geht's. Warum bleibt noch offen irgendwie? Das bleibt offen, aber ja, auf jeden Fall sehr viel Sachen, die uns hier, also verschiedene Szenenanspielungen, die uns bekannt vorkommen. In einer Szene gibt's auch, beschreibt er Walt als einen seiner früheren Klienten.
Großartig. Kein Geld, um seine Familie zu versorgen. Und ein Jahr später hat er so viel Geld wie ein Volkswagen.
Ja. Auch eine schöne Anspielung. Weil sie auch bei den früheren dann, ja, das ist klang spannend, ne? Könnte man eine Serie draus machen.
Was ich auch so schön finde, ich meine, alles, was wir sehen, alle Szenen wurden ja komplett in Albuquerque bzw. in New Mexico gedreht.
Ja.
Und diese Unmengen an Kunstschnee, die die hier aufbauen mussten.
Stimmt, haben sie das auch da gedreht? Weil ja. Wir sehen ja in sehr vielen Szenen und ja auch gerade hier sehr viel Schnee, ne?
Ja.
Und das, da sieht es auch kalt aus, ne? Also.
Es ist. Im Insider Podcast haben sie irgendwie erwähnt, so. Diese Szene am Strand, wo Howard angeblich absäuft, ist die einzige Szene, die sie ganzen Staffel außerhalb von New Mexico gedreht haben.
Ja, okay.
Alles andere stammt aus New Mexico.
Ja, also die Mall, wo später Jeff langrennt, die haben sie wohl im Studio nachgebaut, habe ich gehört. Und der arme Jeff ist tatsächlich, oder Pat Healy ist tatsächlich mehrere Wochen oder Tage lang da immer hin und her gerannt.
Ja.
Damit es authentisch wirkt und er es tatsächlich auch schafft und so.
Also, der war im Insta-Podcast zu Gast, meinte nachher, Albuquerque liegt halt irgendwie so auf 1000, 1500 Metern Höhe. Da ist die Luft halt deutlich dünner und er ist halt bei den Dreharbeiten das ein oder andere Mal umgekippt und musste mit Sauerstoff versorgt werden.
Ah, ja, okay.
Ach, krass. Weil er halt Rennen in dieser Höhe nicht gewöhnt ist.
Ja, okay, krass, ja, stimmt. So
krass. Also, wo er da aus der Puste ist, ist er halt wirklich aus der Puste.
Ja. Also ja. In den Szenen hier, ne? Ja. Ja, und also wir sehen es, ne? Und beim ersten Mal ist man so, okay, worauf läuft es jetzt hinaus? Und okay, wir wollen irgendwie Klamotten klauen und das Ding vorher ist, hat Jimmy quasi ausgelotet, wie lange kann er den Wachmann da ablenken, dass er nicht auf die Kameras guckt und so. Und ja. Dann gibt es noch eine ganz schöne Szene, wo eine wichtige Szene, wo wir die Inhaberin von dem Klamottenladen sehen.
Mhm.
Die gute Frau heißt Kathy Deutsch, gespielt von Kelsey Scott, aber der Rollname ist geil, Kathy Deutsch.
Sehe ich das ja erst.
Krass. Ja. Und spricht irgendwie mit einer und die meint so, hier, da die Stelle, sagen Sie mal dem Hausmeister, der soll es mal hier polieren. Und ich so, okay, die Szene müssen wir uns merken. Und habe später die ganze Zeit damit gerechnet, okay, gleich platzt es irgendwie und Jeff stößt dann mit dem Hausmeister zusammen und das ganze Ding, ja, die Kacke ist am Dampfen. Und das passiert immer was ganz anderes. Da kommen wir gleich zu. Und dann kommt jemand, ja, wir haben eine Lieferung. Eine Lieferung?
Ja, gehen kurz vor Feierabend.
Genau, kurz vor Feierabend. Also, hä? Und dann gehen sie irgendwie nach unten und wir sehen, wie jemand eine Kiste anschiebt und sie schon so, nein, die Kiste hier tun sie nicht in meine Lagerhalle. Ich habe eine Lieferung für sie, hier, die und die Adresse, weiß ich nicht. Und beim Rewatch habe ich mich gefragt, natürlich, weil es auch mein Job ist, wie hat die Kiste verladen? Passt die quer in den LKW? Ich würde meinen, die passt ganz knapp quer in den LKW und doch, sie muss ja quer passen oder hat sie immer wieder so hin und her oder zumindest vorne an die Seite gestellt.
Ach, die passt doch rein.
Weil auf andersrum kannst du die gar nicht bewegen, weil du da mit dem Hubwagen nicht reinkommst. Da sind Bretter, die ist zu auf der kurzen Seite. Du kommst nur an der Längsseite, an der langen Seite kommst du mit dem Hubwagen drunter. Solche Frachtstücke liebe ich übrigens, solche Paletten, wo du nur auf einer Seite reinkommst und auf der anderen Seite so ein Brett davor. Das ist immer
maximal monatlich.
Ja, maximal, also zum auch generell bewegen irgendwie in der Halle maximal bescheiden irgendwie. Also es ist immer, naja, da hilft dann irgendwie nur Stapler nehmen und eine Euro-Palette drunter packen.
Mhm.
Und ja. Wir wissen natürlich irgendwie, oder wir denken uns dann auf aus dem Folge, das spricht, okay, in der Box wird wahrscheinlich Jeff drin sein. Und ja, es geht jetzt darum, dass die Kiste da bleibt. Und dann meint die gute Frau erstmal, was soll da drin sein? Nee, habe ich nicht bestellt. Wir sind Klamottenladen, wir brauchen sowas nicht. Ich will mal mit ihrem Vorgesetzten sprechen. Und landet dann natürlich bei Jean, der am Telefonieren ist und die Lieferscheinnummer, ist dir da was aufgefallen?
1968 AE35, ja.
Was denn? Also wirklich beim Schauen oder?
Nee, ich hab über die Lieferscheinnummer gerade nachgedacht. Und dachte mir so, okay, was muss mit der drin? Das kann nicht einfach eine Nummer sein. Jetzt sehe ich unter Titel 1968 AE35. Also 1968 auf jeden Fall irgendwie ein Geburtsdatum oder sowas.
Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich dachte so, okay, komische Lieferscheinnummer, also sind eigentlich nur numerisch.
Hm. Ich rede jetzt gerade über AE35, um ehrlich zu sein.
Ja, Reddit mutmaßt, dass es sich um eine Anspielung an 2001 Odyssee im Weltraum handelt. 2001 kam 1968 ins Kino. Und AE35 was the antenna of the discovery that hell said was going to fail.
Mhm.
Also hell war, natürlich, auch schöne Anspielung, also und dann über Eck. Also hell was Bryan Cranston's character's name in Malcolm in the Middle.
Ja. Und ich hätte jetzt irgendwie auch so was Banales gedacht, dass irgendeiner der Better Calls Hauptproduzenten irgendwie 1968 geboren wurde oder sowas. Wie Abkürzung, ja, Initialen AE und 35, pff, 3.5.
Ja, irgendwie genau, der Geburtstag oder so, ja.
Ja. Aber,
Also wie,
ja gut, 2001 und finde ich fast besser.
Ja, also auf jeden Fall können wir festhalten, dass Better Call Saul eine der Serien ist, wo Nummern irgendwas irgendwie immer eine Bedeutung hat. Wenn es irgendwo auftaucht und genannt wird, dann hat es irgendeine Anspielungsbedeutung oder so.
Ja, das nur ich, als wir irgendwie über die Uhrzeit im Auto gerätselt haben.
Ja,
4:02. Was möchten Sie uns damit sagen?
Genau, weil es halt auch so prominent zu sehen ist. Ne? Dann habe ich auch gerade nochmal gestoppt. Bei dem wir Gene am Telefonieren sehen, hat er in seiner Schürze so einen relativ großen Button neben seinem Namensschild, auf dem Button steht, und das ist wirklich so ein riesengroßes Ding, I'm making the world a more delicious place. Und halt in der Mitte das Cinnabon-Logo. Finde ich sehr schön.
Ja, das tragen die ja wirklich da, ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn du das in Deutschland bringen würdest, wirst du halt ausgelacht werden. Aber in den USA, ah ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ach je. Ja.
Achso, ja, und genau, er überredet dann Kathy. Überredet sie. Sie einigen sich darauf, dass sie macht ja das Angebot, dass sie gerade abgelenkt von iMessage-Nachrichten, die ich bekomme. Muss ich gleich erwähnen, ist wichtig.
Schattenredaktion.
Ja, genau. Das Ding schreibt mir gerade. Sie schlägt ja vor, okay, wenn sie mir versprechen, dass morgen um 10 der, wie heißt der Fahrer? Da sagt sie auch den
Max?
Namen. Nee. Irgendwas auch mit J oder so. Och, Reddit, warum steht denn das hier nicht auf der Seite mit, wie heißt, Nick ist ja der, Jeffs Friend steht da nur. Warte mal, muss ich mal die
Ricky.
Ricky, genau, ja, genau sowas, genau. Ricky, sie sagt, okay, wenn sie versprechen, dass Ricky morgen um 10 da ist und die Kiste abholt, dann dürfen sie über Nacht hierbleiben, weil, genau, das Ding ist halt so, und sehr nachvollziehbare Geschichte auch. Er sagt so, der kann die Kiste nicht mitbringen, weil der muss nachher, holt eine Lieferung ab.
Vom Flughafen, spanische Makrelen.
Genau, spanische Makrelen. Auch ein geiles Ding.
Absurd.
Auf jeden Fall braucht halt auf dem Rückweg von Abholer die ganze Ladefläche. Und ja, tatsächlich ist gar nicht so weit hergeholt. Ne? Das ist auch immer so das Ding, das zumindest bei uns auf Arbeit, wenn es um geschädigte Ware geht oder so, nicht wir für die Fahrer entscheiden können, dass der Kunde das nicht annimmt, sondern der Kunde muss das halt entscheiden, entweder in voriger Absprache oder vor Ort. Das ist halt immer nervig für die Fahrer, wenn sie Ware nicht loswerden, die wir mitnehmen müssen, weil sie halt die dann die ganze Zeit auf dem LKW noch haben und dann also nicht nur hin und her schieben müssen, sondern auch Platz wegnimmt. Und wenn sie dann auf dem Rückweg noch einen Abholer haben oder dass tatsächlich ein größeres Parkstück ist, muss er das Ding erstmal wieder aus dem Weg schaffen, um die nächste Ware dann wieder zu entladen. Fand ich an der Stelle sehr schön, was meinen Job angeht.
Aber ist das für eine bizarre Geschichte, dass ein Ohrhammer am Flughafen spanische Makrelen abgeholt werden müssen?
Das Ding hat mir gerade geschrieben, er hat offensichtlich gerade die Folge gesehen und er meinte, er hat es komplett vorhergesagt mit der Schwarz-Weiß-Folge und dann hat er mir geteilt von Watson.de. Ein Artikel, wo es darum geht, dass Leute davon verwirrt sind, dass der Jeff-Darsteller ausgewechselt wurde. Wurde ja zuvor gespielt von Don Harvey. Fand ich sehr spannend. Und auch dazu kurz, wurde ich dann auch bei den Freer, oder wurde generell bei den Freer-Rantnern gefragt, so, ja, wie fandet ihr den neuen Jeff-Darsteller? Ich war so, gewöhnungsbedürftig. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, so jetzt nach dem Rewatch auch, der Folge, habe ich festgestellt, so, irgendwie kann ich mir den Don Harvey, der so ein bisschen irgendwie ernsterer wirkte, kann ich mir in der Rolle hier gar nicht vorstellen, irgendwie. Also,
ja.
Ich fand, da passt jetzt der Pertilli doch fast besser. Ich mag ihn.
Und der Pertilli hat mich so ein bisschen an einen der Bauarbeiter erinnert.
Irgendwie
einer für den Deutschen.
Ja.
Sah so ein bisschen so ähnlich aus.
Auf jeden Fall ist in dem Artikel von Watson.de ist ein Tweet von mir verlinkt. wo ich schrub, der alte Jeff-Darsteller gefiel mir besser. Schade, dass der neue keine Zeit hat und er neu besetzt werden musste. Und dann noch sehr spannend, auch sehr lustig, ein Reply auf den Tweet von mir vom Henrik, vom Tönsberger, der mir auf Twitter auch folgt, der da irgendwie in manchen Momenten meint, dann Howard Hamlin zu erkennen. Muss ich nicht ganz so, aber ja. Vielen Dank dafür. Tapex, so. Cool. Ohne im Podcast aufgegriffen. Ja. Einer der anderen Co-Podcaster beim Frühratmann meinte dann noch so, ja, Rolle neu oder Recast in Serien immer schwierig. Und sollte man eigentlich möglichst vermeiden, ne? Und
das hat uns ja schon bei Mike's Enkling getriggert, ne?
Ja, genau. Ich meine, da geht's noch so einigermaßen, ja. Weil wir da immer so, weil wir die nicht so regelmäßig sehen und so ein paar Zeitsprünge haben und man sagt, okay, da brauchte man jetzt eine ältere Darstellerin oder eine Darstellerin mit dem passenden Alter, sagen wir mal so. Mhm. Und die vorherige ist entweder noch zu jung oder schon zu alt in dem Moment gewesen, ne? Oder ja. Halt auch dann nicht verfügbar. Aber ja, genau. Bei Kelly haben wir das immer diskutiert, so ein bisschen und war so, okay, na, nee, die hat uns besser gefallen oder nicht. Dazu so. Warum finde ich denn jetzt den Reply vom Dings in meiner Timeline nicht? Twitter ist komisch manchmal. Und ja, nee, aber also wenn es halt nicht anders geht, weil ein Darsteller ja keine Zeit hat oder verstorben ist, dann ja. Ist halt ein Recast angesagt, glaube ich. Also jetzt so, ansonsten bei den Harry Potter Filmen gab es ja auch Neubesetzung von dem Dumbledore Darsteller, ne? Da ja. War, glaube ich, der Alte verstorben. Und ja, ansonsten, wenn man Dinge auf Deutsch schaut, dann ist man natürlich immer am ehesten immer betroffen davon, wenn irgendwie Synchronsprecher in größeren Rollen auch neu besetzt werden. Gandalf zum Beispiel in den Hobbit-Filmen wurde ja dann von einem anderen Synchronsprecher gesprochen, weil der schon relativ früh auch verstorben war. Oder kurz nach den Herr-der-Ringe-Filmen schon verstorben war. Hatte dann die Synchronstimme von Arthur aus King of Queens.
Oh Gott.
Das konnte einen dann auch so ein bisschen kaputt machen, wenn man das zu viel gerade geguckt hatte. Da kommt es dann aber auch drauf auf die Stimmlagen an, ne? Also es ist immer,
aber da haben wir bei Better Call Saul doch an sich Glück gehabt und glaub, da gab es richtig wenig Recasts, oder?
Recasts keine, genau. Bei den
Darstellern also jetzt, keine. Jeff.
Genau, außer Jeff. Genau, da wirklich, muss man auch sagen, toi, 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 keine Recasts irgendwie in größeren Rollen. Ansonsten nur bei den Synchronsprechern natürlich mal Änderungen, an die man sich auch so mehr oder weniger gewöhnen konnte. Und ja, dann machen wir mal weiter. Mit dem Inhalt der Folge, ja, genau. Also auf jeden Fall, das klappt denn, dass die Kiste in der Lagerhalle bleiben kann. Und Gene geht dann wieder zu Frank und Nick und schickt dann Jeff eine Nachricht, go. Und sehen dann, es geht von der Seite, geht so ein Türchen auf. Sogar in der Mitte. Und der zwängt sich dann da raus. Und ja.
Das sieht so eng aus, wie er sich da rausquetscht.
Ja.
Dann, aber irgendwie scheint auch so ein bisschen Probleme zu haben, diese Box aufzukriegen. Kann das sein?
Ja, ne, irgendwie Holz, was sich verzieht und rutscht es nicht so richtig. Und ja, Fritz dann. Was man jetzt noch machen könnte, ist, aber also jetzt nicht an der Stelle, gucken, von welchem Hersteller die Gabelstapler sind, die da rumstehen. ich habe wirklich keine Linde. Und so eine große Umhängetasche dabei. Und also auf jeden Fall merken wir dann, er hat sich diesen Kinderreim da mit den Eselsbrücken und so sehr gut eingeprägt, ja, und brabbelt den die ganze Zeit vor sich hin. Und nimmt dann auch immer nur drei Kleidungsstücke.
Soll ja nicht auffallen.
Weg, genau, soll ja nicht auffallen. Und halt auch, ist dann auch irgendwann zu viel in der Tasche. Hm. Und immer wenn er sich was weggenommen hat, dann arrangiert er da das alles neu irgendwie, dass das passt und nicht auffällt. Er nimmt sich sogar noch die Zeit, bei den Kaschmir-Pullovern sozusagen so, nee, die nicht, die gefallen mir nicht. Nee, ich nehme dich und dich.
Ich dachte eher so, welche sind Kaschmir, welche nicht? Habe ich das verstanden?
Ich glaube, er hat da schon irgendwie so ein bisschen so, nee, die gefallen mir nicht.
Interessant finde ich, dass er die Tags abgemacht hat, alle.
Ja, genau, er hat da irgendwie so ein Tool irgendwie, womit er die Ladendiebstahl-Dinger abmachen kann, ja.
Was mich da irritiert, also er macht die ab, weil wenn er rausgehen würde, würde er den Alarm auslösen, ne?
Genau, an irgendeiner Stelle würden die Dinger dann auslösen. Ich glaube, wenn er da in die Lagerhalle reinrennt.
Aber wo packt die Tags denn hin? Also wenn er sie mitnimmt, würde der Alarm ausgelöst werden.
Ja, ich lässt er die da.
Wenn er sie da lässt, fällt auch am nächsten Tag sofort aus, dass da überall im Laden so einzelne Tags rumfliegen.
Ja, irgendwo. Vielleicht entschärft er die auch mit dem Gerät, ich weiß es nicht. Gute Frage.
Und ich kenne mich leider mit diesen Ladendiebstahl-Tags-Dingern überhaupt nicht aus.
Nee, ich auch nicht.
Also sind die entschärfen, wenn man sie aufmacht, oder wie ist das?
Gute Frage. Da, ja, wenn ihr das wisst, kommentiert doch bitte mal.
Hörerschaft in der Sicherheit.
Ja. Oder im Einzelhandel.
Ja.
Schreibt uns doch mal, ob ihr irgendwas dazu wisst. Was wir auch noch bei den Frühreitern erwähnt haben, was wir hier auch definitiv noch erwähnen müssen, dass es ja unheimlich aufwendig gewesen sein muss, auch die Szenen alle so zu schneiden, dass es mit den Überwachungsbildern und alles so klappt, ne? Also.
Ja, pass auf, die haben tatsächlich diesen Heist, wo diese Befehle gemacht haben, mit ganz vielen Überwachungskameras gedreht und quasi durchlaufen lassen.
Hm.
Und hatten großen Spaß, diese ganzen Kameras miteinander zu synken, weil
das
halt irgendwie Kameras, die überall im LAN verteilt sind. Die laufen halt, die werden halt nicht alle zusammen auf einem Gerät aufgenommen. Das heißt, du kannst sie nicht wirklich voneinander synken.
Ja.
Alles, was sie mussten halt wirklich händisch jede einzelne Kamera miteinander angleichen.
Ach Gott, ja, das ist wirklich aufwendig hier. Das ist sehr nervig.
Und ich kenne das tatsächlich aus eigener Erfahrung, irgendwie so, was weiß ich, so Trucker-Webs drehst, wo irgendwie der LKW voll mit GoPros geworfen wird. Da achtest du dann irgendwann auf so Banalitäten wie, da ist ein Straßenschild, das sehe ich in einer anderen Kamera. Auch okay, das könnte zusammenpassen. Also hier mal eben so 12, 13, 14 Kameras, was das sind, aneinander anzugleichen, dann bist du zwei, drei Tage beschäftigt.
Ja, in der alten Alarm für Cobra 11 Folge ist mir aufgefallen, sind irgendwie Verfolgungsjagd und die Chefin ist gerade unterwegs und verfolgt da gerade einen, was irgendwie gerade im Geschehen ist. Und sie sind eigentlich gerade irgendwo draußen, irgendwo außerhalb von jeglichen Ortschaften unterwegs. Und in einer Szene siehst du eine Innenkamera vom Auto und im Hintergrund Stadtszenerie.
Ja.
Und ich war so, was war das denn gerade? Das, okay, krass. Und das ist damals wahrscheinlich gar keinem aufgefallen, weil die Bildschirme und Auflösungen noch so klein waren, dass es keiner gesehen hat oder so. Oder also es wurde gesehen und das fällt keinem auf, die Szene war gerade so kurz. Das sieht keiner. Auf jeden Fall, während Jeff.
Aber da muss halt irgendein armer Schnittassistent irgendwie mehrere Tage lang Kameras angeglichen haben.
Ja.
Oh Gott.
Auf jeden Fall sehen wir Jeff, wie er die Klamotten einsammelt. Und ich saß da irgendwie so, okay, jetzt gleich muss er auf den Hausmeister treffen, der da irgendwie mit der Maschine die Stelle poliert oder was. Und ich so, und dann wirklich so, ich hab so mitgelitten, mitgefiebert und da passiert immer was ganz anderes. Und zwar an derselben Stelle rutscht er aus, weil die Stelle gerade poliert wurde oder vorhin poliert wurde. Und haut sich voll die Birne an. Und ich weiß gar nicht, ob sie es im Insider-Podcast gesagt haben, aber die Stelle, wo sich Jean dann verschluckt, ist das echt oder ist es gespielt?
Das ist gespielt.
Okay.
Also sie hat sich erwähnt, aber ich glaube, das ist gespielt.
Ja, das könnte so ein typischer, so stand nicht im Drehbuch und ist aus Versehen passend so passiert, aber Jean sieht das und verschluckt sich. Und das ist so, oh mein Gott. Und Ja.
Und dann liegt er einfach da. Ich dachte so, ach du Scheiße.
Genau,
und
er liegt.
Jetzt liegt das alles auf.
Er liegt da und er bleibt auch liegen, ne, und regt sich nicht und wacht nicht auf und so, okay. Und Jean ist so, na, okay, komm, steh wieder auf. Und er leidet richtig.
Ja, ich meine, was machst du an der Stelle? Rufst du einen Krankenwagen? Weil, okay, er ist gestürzt, er ist bewusstlos, er könnte sterben.
Achso, so weit habe ich gar nicht gedacht, ne? Aber ich habe so, okay, der liegt da und scheiße, und gleich sieht das Frank und dann greift Jean zu einer Nothilfe sozusagen und spielt.
Fängt an zu weinen, ja.
Fängt an zu weinen und spielt Frank vor so, oh, was mache ich hier und mein Leben ist so scheiße und oh Gott. Und erzählt dann von seinem Bruder, also da erzählt er dann tatsächlich, da lügt er dann nicht, ne? Sein Bruder ist gestorben und er vermisst ihn und so.
Eltern sind auch alle tot.
Eltern sind auch tot, ja, stimmt auch. Und ja, also so halb erfundene Geschichte, so halb die Wahrheit und auch so ein kurzer so Rückbesinnung auf seine Vergangenheit, ne?
Mhm.
Und schafft es auf jeden Fall, Frank davon abzubringen, sich wie jedes Mal, wenn Frank den Cinnamon Bun zu Ende gegessen hat, mal wieder umzudrehen und nach den Kameras zu schauen. und halt auch irgendwie nicht aufzufallen, ne? Dass es irgendwie komisch wirkt und auch überzeugend und derweil irgendwann steht Jeff dann wieder auf, so richtet sich erstmal wieder auf und sammelt sich erst und dann die Sachen. ich hatte währenddessen noch die ganze Zeit Angst, dass irgendwo was zurückbleibt, irgendeine Spur oder so. Also irgendein Teil, irgendwo fällt was runter oder so. Und ja, dann gelingt es ihm.
Irgendwie so vollkommen fertig humpelt er
genau, in
das Lager rein.
Und also dann?
Okay, wir haben es geschafft. Und dann rennt der Depp wieder zurück. Ich denke so, ist der bekloppt, der ist tot und der ist gerade umgekippt. Und jetzt möchte er noch weitermachen. Und dann so, er versteckt sich in den Toiletten, ne?
Genau, da habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das war dann auch nicht, also aufgrund der Reaktion von Jean nehme ich auch an, das war nicht Teil des Plans. Ich weiß gar nicht, ob er da noch in die Box gepasst hätte mit dem ganzen Kram drinne. Aber versteckt sich dann bis zur Ladeneröffnung auf den Toiletten.
Ja. Gar nicht doof.
Und ja. Wahrscheinlich auch eher wegen der Kopfverletzung und ich weiß nicht, auch so ein bisschen verarztet oder so.
Ja.
Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall in der Szene war dann noch so ein bisschen so, oh Gott. Spannungsmoment. Was passiert jetzt? Und fliegt es jetzt auf oder nicht? Oder doch? Oder was passiert? Und ja. Dann fand ich auch ein sehr schönes Stilmittel. Geht's weiter. Wir sehen wieder Cathy, die den Laden öffnet. Die das Rollgitter hochmacht.
Mhm.
Und zumindest anhand der gezeigten Sachen oder gezeigten Szenen ist soweit erstmal das offensichtlich nicht aufgefallen, was da jetzt gelaufen ist. Also, dass da irgendwie Sachen fehlen.
Ja.
Weil, wenn es so wäre, dann hätten sie uns das an dieser Stelle jetzt definitiv gezeigt.
Stimmt. Ist das eigentlich dein Audio-Interface und deine Leitung, die da komische Geräusche macht?
Hier ist alles okay.
Okay, also du kommst von mir sehr abgehakt drüber, aber egal.
Okay, das könnte auch die Leitung sein.
Ja.
Eigentlich gerade okay.
Na, solange ich noch ankomme, ist ja die Welt in Ordnung.
Ja. Nö. Genau.
Okay, weiter.
Ja. Ja, wir sehen noch Jeff mit einer Frisur noch so, irgendwie gerade aus dem Bett gefallen mäßig so.
Unglaublich zerzaust.
Und auch noch im Humpeln irgendwie und kommt denn da aus den Toiletten raus und läuft er durch den Laden, tut noch so ein bisschen, als wenn er irgendwie sich Zeug anguckt und um nicht aufzufallen.
Mhm.
Und schafft es dann unerkannt oder so unauffallend da zu verschwinden. Und dann sehen wir noch Jeff und Ricky, beim Begutachten der Beute. Gene kommt noch dazu und meint dann, Moment mal, ihr habt den Truck wo geliehen und da, okay, jetzt werdet ihr dran für länderübergreifende Diebstahl und was führt da noch auf?
Hehlerei mit Diebesgut.
Ach, genau, Hehlerei mit Diebesgut, genau. Also was halt ihnen drohen würde, wenn sie das Zeug jetzt verkaufen würden und so, ne?
Dann irgendwie Verschwörung?
Genau, Verschwörung und so, ja. Und ja, also erklärt ihn auf jeden Fall den beiden jetzt, ich hab euch jetzt an den Eiern. Und zwar so richtig. Und hat sich damit das Ding vom Hals geschafft mit ich hab dich erkannt und könnt ihr jetzt auffliegen lassen, dass Gene Takovich der gesuchte Saul Goodman ist. Mhm. Infolgedessen haben wir uns bei den Frührentnern dann noch gefragt, so, okay, warum suchen die jetzt, warum wird Saul Goodman steckbrieflich gesucht? Weil er der Anwalt von Walter White war? Oder also wofür könnten sie ihn jetzt nachweislich in den Knast bringen?
Was hat Saul eigentlich wirklich Illegales getan?
Vor allem auch nachweislich, ne? Also wovon weiß die Polizei, dass er steckbrieflich gesucht wird, oder wird er nur gesucht, weil er eben wichtiger Zeuge in dem ganzen Walter White-Ding wäre?
Weil ich meine, alles, was er gemacht hat, ist irgendwie maximal so, dass er für seine Anwaltszulassung verlieren könnte oder würde.
Genau, genau. Das, und der restliche Kram fällt irgendwie unter er ist Anwalt-Ding irgendwie. Und alles andere, von dem wir als Zuschauer wissen, wissen die Behörden mutmaßlich nichts, weil wir auch. Dafür wurde ja von allen Seiten gesagt, dass es ihm nicht irgendwie auffliegt oder auffällt.
Mhm.
Und ja, so.
Das wäre ja auf jeden Fall nochmal interessant, sich die letzte Staffel Breaking Bad anzugucken, wo er denn untertaucht.
Mhm. Ob da irgendwie erwähnt wird oder ob da irgendwas noch, ja.
Aber gut, und zwar hat ja Saul Unmengen an Geld verdient, die er gar nicht versteuert hat, also Steuerhinterziehung.
Ja, oder? Ja, stimmt. Wobei ich mir auch da vorstellen könnte, weil auch darum geht es ja in Breaking Bad, dass er auch darauf geachtet hat, dass das irgendwie passt, TM, ne? Sehen wir noch mal kurz die Oma, die im Rollator ankommt, mit ihrem Greifer da die Tür aufmacht. Und die drei dann so tun, als wenn sie gerade im Auto basteln. Und ja.
Ich meine, sich und sie sagt irgendwie, wie toll sie es findet, dass Jeff jetzt irgendwie ihn hat und
deutlich
besser geht.
Ja, ja, ja.
Dann gibt's was ist eigentlich mit Nippy?
Genau. Gibt's so ein kurzes Gespräch in der Küche und was ist eigentlich mit Nippy und Nippy? Ach so, ja, der Hund. Ach, ist wieder aufgetaucht. War mein Nachbarn. Alles
gut. Oh Mann.
Ja, das ist sehr schön. Und dann sehen wir nochmal Gene im Cinnamon-Laden. Und da der Tochter von einer Kundin noch ein Milchshake oder was, irgendwas ausgibt oder so, oder ein Drink. Und dann nochmal, da kommt die Szene, wo er da wieder Cinnamon Buns macht und das stimmt, das ist ja gar keine Szene, die vorher da spielt, in dem Zusammenschnitt, sondern quasi danach.
Ich finde übrigens großartig, dass die beiden Damen, die da irgendwie einen Cinnamon oder diesen Kaffee bekommen, in der IMDb als Schauspieler aufgelistet sind.
Ja, da weiß ich, was sie ja sprechen.
Dominik Pexer, ne? Cinnamon Customer.
Ja, ja. Also ja, beide was sagen, ne? Also die Mutter als auch die Tochter.
Ja.
Kannst du eine Sprechrolle haben, ja. Das ist dann, glaube ich, so das Ding, wo du dann Leute auch aufgeführt haben musst. Ja. Genau, und da kommt dann die Szene, wo er wieder Cinnamon Buns macht und dann von einer Kollegin angesprochen wird, Gene holt keine Pause. So, oh, ach so, ja, stimmt. Und da haben wir dann den Punkt, wo wir merken, dass er aus diesem vorherigen alltäglichen Gene Takovich-Trott raus ist.
Mhm.
Und dann die Schlussszene, nochmal ganz wichtig, sehen wir dann nochmal. Und da kommt dann nochmal eine Szene, wo ich kurz dachte, okay, jetzt geht in den Laden und dann sehen wir nochmal Kathy, wie sie zu einer Mitarbeiterin geht und die kurz sich unterhalten. Und da dachte ich, oh, jetzt kommt irgendwie, also Dialog irgendwie, sag mal, was ist komisch hier, da fehlen irgendwie Kleidungsstücke, bla, bla, weißt du was, bla, 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 irgendwie. Aber nö, es scheint erstmal ein ganz normales Gespräch zu sein. Nur. Und stattdessen sehen wir Jean, wie er durch den Laden streift und zu einem Anzug geht, der, ja, sehr bunt zu sein scheint. Wir sehen es ja nicht. Also auf jeden Fall bunte Muster hat. Bunte, ja, Muster hat.
Auffällig.
Ein sehr, ja, typischer Saul Goodman Anzug wäre. Und ja, er guckt so und legt sich den irgendwie an und stellt sich so vor, wie er darin aussehen würde und überlegt dann und hängt ihn dann aber wieder zurück.
Ja, es ist halt irgendwie so, quasi mal so ein bisschen so, wie er in Erinnerung schweckt oder so nochmal seine Saul-Rolle hat. Aber dann ja zum Schluss das Hemd und damit quasi die Saul-Geschichte so an Haken hängt. Fand ich mal ein sehr, sehr schönes Symbol.
Ja.
So, nee, er macht das nicht mehr weiter.
Aber halt er lässt auch, das lieber. Er nicht zurück in den Bügel hängt, sondern den Haken von dem Bügel so an einen dranhängt, so an die Seite hängt, so. Also, als wenn du so, ja, ich komme gleich nochmal wieder, ich habe das jetzt gerade mal beiseite gehangen.
Stimmt. Ja. Aber halt auch, ja. So ein bisschen auch, dass alle anderen es sehen könnten, ne?
Genau. So ein bisschen so, ja.
Also ein bisschen, als wenn er erwischt werden wollen würde.
Ja, genau, ja. Es ist irgendwie so mehrdeutig, das Ding so an der Stelle. Und ja. Dann lass uns mal noch zum Spekulieren so ein bisschen kommen. Bei den Frührentnern hieß es danach so, sehen wir noch mal in alter Jimmy McGill / Saul Goodman Manier Jean sich selbst verteidigen vor Gericht, weil er aufgeflogen ist?
Puh. Ich hoffe nicht.
Ja, also ich war auch so, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so sehen wollen würde. Wir können jetzt auf jeden Fall mal drauf eingehen, dass der Titel der nächsten Episode schon, ja, geleakt ist. Und zwar heißt der wie?
Ich weiß es tatsächlich gerade nicht.
Breaking Bad.
Das ist interessant.
Ja.
Wo hast du das her? Weil bei einer IMDb steht noch nicht
drin. Ja, in der IMDb steht es noch nicht drin.
Auf Netflix auch noch nicht.
Ich hatte das auf jeden Fall bei dem Instagram-Account All About Saul gesehen und irgendwo da.
Also ich hatte jetzt nur in der Storyline in der IMDb gesehen, hier The Partners Escalate, Where Enterprise to New Levels.
Ja, genau. Die Episodenbeschreibung auf jeden Fall. Und so, wollen wir mal gucken. Ich glaube, in der Wiki steht es drin. Wiki-Artikel zum Episodentiteln. Mal Lucky Lucky.
In den Spoilers steht es bei IMDb drin.
Okay. Auf jeden Fall steht es im mit Verweis auf TV-Passport. Steht es im englischen Artikel, Wikipedia-Artikel zur Staffel 6 von Better Call Saul. Da steht Breaking Bad drin.
Okay.
Regie und Drehbuch Thomas Schnauz.
Das heißt, es könnte die Folge sein, wo wir Walt und Jesse nochmal sehen?
Richtig.
Da habe ich übrigens die Tage die Vermutung gehört, also wenn sie auftauchen würden und werden, was ja bereits feststeht, da es halt definitiv nicht irgendwie nur so ein kleiner Cameo-Auftritt ist, wo sie im Hintergrund nur für langfahren, sondern die werden richtig auftauchen.
Und im Zweifelsfall auch irgendwie mit Saul interagieren und so. Und, ja. Also, ja. Also es wird keine so, ach, guck mal hier und da sind sie. Und Ja, hier nochmal direkt zu sehen für die, die es gerade nicht gesehen haben. So, also ja, ich glaube auch, das wird nicht so ein, ach, guck mal, da im Hintergrund läuft irgendwie so, so wie bei Boba Fett in der einen Szene im Hintergrund Pelimoto durchläuft mit ihren Ruinen im Hintergrund. ja. Spannend bleibt auch, was machen sie mit dem Intro in den nächsten Folgen?
Ja.
Weil das Band ist ja jetzt eigentlich kaputt, also müssten wir irgendwas anderes machen, oder, also, ne, das ist auch so ein Ding.
Ich spiele einfach das Breaking Bad Intro ab.
Das wäre richtig, also Breaking Bad, und da steht aber Better Call Saul, das wäre richtig dope. Oh, okay.
Das wäre für die zu einfach, zu albern.
Ja. Das wäre, ja,
wenn wir jetzt in der Gene-Story drin bleiben, brauchen wir den Opener an sich in der Weise nicht mehr. Die Frage wäre so ein bisschen, ob man dann das Intro einfach weglässt.
Ja.
Weil wir jetzt quasi aus der Vergangenheit heraus sind, nicht mehr die Soul, also die Idee ist ja quasi, wir gucken uns die ganze Staffel aus der Sichtweise von Gene in Staffel 1 an, wo er das alte Band einlegt.
Genau, also er sitzt ja da und will Erinnerungen schwelgen und schaut sich seine alten Werbeclips an, genau.
Genau. Jetzt sind wir ja quasi in der Zeit danach, oder?
Ja. Also
das Band ist ja jetzt quasi in der letzten Folge zu Ende gegangen.
Genau, also als quasi Anlehnung, ne, dass er sich diese Bänder immer wieder anguckt, weil er da in Erinnerung schwelgt, sind ja die Störungen im Bild und die Qualität der Bilder und so immer schlechter geworden von Staffel zu Staffel und Folge zu Folge, und jetzt infolgedessen hier ist das Band gerissen, oder hat, nee,
das ist nicht gerissen. Das ist zu Ende. Die Saul-Geschichte ist zu Ende erzählt. Ist
zu Ende, oder der Videorekorder hat gesagt, nee, jetzt mag ich die Kassette nicht mehr spielen, die ist komisch. Geh weg. ja, das bleibt spannend.
Womit ja auch die Frage wiederum aufkommt, sehen wir die anderen Charaktere nochmal?
Ja, genau, also das ist jetzt so die Frage, so, was machen wir jetzt in den nächsten drei Folgen noch?
Also ich meine, es könnte durchaus sein, dass die nächsten drei Folgen, dass die jetzt in vier Folgen insgesamt allein in der Gene-Story spielen.
Ja. Alle schwarz-weiß auch, ne?
Beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo wir Kim nochmal sehen und dann wieder Farbe aufkommt.
Ne? Ja, genau, das finde ich sehr schön, wenn das tatsächlich passiert und dann quasi die Farbe in sein Leben zurückkommt.
Wir wissen, oder wir vermuten ja, dass das dem nächsten Mann auch nur von Francesca kommen wird.
Ja, genau, was wir vorhin hatten, ja. Das müsste auch irgendwie theoretisch noch passieren. Und ja, es bleibt wirklich spannend, was so die nächsten Folgen passiert.
Das ist ja jetzt auch einfach, sind ja nur Gastrollen gewesen in der ganzen Folge jetzt. Ist ja im Prinzip nur Bob, der gespielt hat, ansonsten meinst du nur Gastrollen, die alle sehr gut waren auf jeden Fall. Also ich meine, so wie die interagieren, fühlt das nicht so an, als würden die alle zum ersten Mal zusammenspielen.
Ja. Und
das halt bei Better Call Saul vorher.
Ja, also im IMDb-Artikel für nächste Folge sind irgendwie ja wieder komische
Plattformen. Üblich verdächtigen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nächsten Folgen auf jeden Fall Jeff drin haben werden, und ich glaube hier, wie heißt du nochmal? Carol Burnett, glaube ich, wird auch auftauchen.
Ja. Marion heißt sie eigentlich.
Marion, genau.
Übrigens, also die Rolle.
Ja. Also, ich glaube, wir werden in der Gene-Story noch ein bisschen drin bleiben.
Ich glaube auch, ja. Ich muss mal gucken. Steht ja immer bei den IMDb-Folgen, bei einer IMDb drin. Welchem Format und so das ist. Das müsste ja bei Nippy, müsste ja.
Geil. Steht in Farbe.
Ja, steht eigentlich Farbe drin, aber eigentlich ja nicht. Also Laufzeit, Farbe, Soundmix, Zeitverhältnis und Auflösung. Müsste, weil Farbe müsste eigentlich Black and White dastehen, da steht Color.
Ja, weil's ja, an sich ist es ja eine Farbproduktion.
Was steht hier? Was ist eine Frage bei MDB? What is the German language plot outline von Lippi? Nee, das verstehe ich nicht. Was denn? Egal. Ja. Es bleibt spannend, was in den verbleibenden 3 Folgen passieren wird.
Ja, also wir können davon ausgehen, dass in der nächsten Folge Mort und Jesse in irgendeiner Form auftreten werden.
Mhm.
Wir müssen die Jean-Story noch weiter zu Ende erzählen, weil irgendwie entweder brauchen wir ein Happy Ending oder Jean muss sterben. Punkt.
Ja.
Die Frage ist jetzt so ein bisschen, kriegen wir Kim noch mal rein?
Ja. Also
wovon ich ausgehe.
Also ich gehe fest davon aus, dass er sich bei diesen ganzen Rückblickszenen, Jean, Schwarz-Weiß, Anfangsszenen, dass sie sich da irgendwas gedacht haben, was sie nicht so als Gag oder hier, guck mal so, das ist jetzt was, so lebt Saul Goodman nach den Ereignissen von Breaking Bad, so, und dann, dass sie sich irgendwas Größeres dabei gedacht haben, und dann so, ah, okay, krass, hier, das war das Ding und so, und also das ist ein, alles eine runde Sache am Ende ist, und ja. Am liebsten damit hätte ich tatsächlich so ein Happy End und ja, mit Kim irgendwie und ja.
Gut, Breaking Bad hatte ja in dem Sinne auch zum Schluss kein Happy End, ne?
Nicht so wirklich, nee.
Nee.
Das war alles andere als ein Happy End. Und auch ein sehr offenes Ende, ne? Also mit dem El Camino-Film, wo dann die Geschichte von Jesse erzählt, die an der Stelle noch nicht zu Ende war, wo quasi das letzte Ding war, irgendwie Jesse kann flüchten und mit dem Auto abhauen. Und gut, Walt ist gestorben. Zu der Zeit war ja lange Zeit auch noch die Theorie, die ja dann durch El Camino widerlegt wurde, so, ist das wirklich passiert? Oder ist Walt in dem Auto da im Schnee eingeschlafen und war das alles nur ein Traum? Ja. Oder ist das alles wirklich passiert und so? Hat uns ja der El Camino-Film gesagt, so, nee, ist wirklich passiert, Walt ist tot. Und dann halt auch die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter, was die, ja, die Hinterbliebenen angeht, sozusagen, ne? Also,
ja. Die Frage, die mir sogar aufkommt, nehmen wir an, es ging in der Battle Call Saul bei Gus und der ganzen Spoilers and Manus Geschichte echt nur um den Krieg zwischen Salamanca und Fring. Weil die Geschichte ist zu Ende erzählt. Lalo ist tot.
Genau. Und das.
Gus kann im Prinzip weitermachen.
Ja.
Dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Da sind zwar noch Fragen offen, weil wir wollen an sich sehen, wie wird das Labor weitergebaut.
Ja, was wir auch noch sehen könnten, ist wie, wie heißt er, der Neffe, Tuco, ja, aus dem Knast zurückkommt und Opapa, das ist sein Ding, Hector, da irgendwo außerhalb, in das Haus steckt und quasi nur noch er sich alle paar Mal um ihn kümmert und so und ansonsten vielleicht nochmal die Zwillinge da vorbeischauen. Und er halt das ganze Ding da irgendwie übernimmt.
Aber an sich die Geschichte ist auserzählt, ne? Mit ein paar Fragen offen, wie bei Breaking Bad seinerzeit, aber an sich ist die Geschichte auserzählt.
Ja. Ja, da können wir jetzt lange mit spekulieren.
Die letzte Folge wird auf jeden Fall groß. Das haben wir bereits angekündigt, dass die durch länger wird und ein großes Finale haben wird.
Okay, ja.
Was ich mich frage, gab es bei Better Call Saul jemals mal so Fragen, ob die nächste Staffel kommen wird? Oder was stand eigentlich von Anfang an fest, dass es 6 Staffeln sein werden?
Gute Frage. Also ich glaube, dass es sechs Staffeln, also ich weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es stand nie zur Debatte irgendwie, geht die Serie jetzt weiter oder wird sie abgesetzt? Mhm. Oder ich glaube, wenn, dann war höchstens jetzt die größte Überraschung, dass es noch eine sechste Staffel gibt. Was ich eventuell allerhöchstens am Schauen der Folgen irgendwann so abzeichnen können. So. Ich glaube, als Staffel 5 kam, stand schon fest, dass es eine sechste geben wird, meine ich. Weiß es gar nicht. Oder irgendwann währenddessen.
Ich meine jetzt mit der ganzen Jean-Story, die ja mit Staffel 1 bereits aufgemacht wird, steht ja quasi fest, haben sie sich ja komplett überlegt, wie die Geschichte ausgehen soll. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie für Staffel irgendwie noch eine Geschichte dazugekommen ist, sondern an sich können wir ja sehen, wie Anfang und Ende ist. Und das Einzige, wo hätten sie herausschmeißen können oder hinzufügen können, wäre quasi gewesen, zwischen den Staffeln einzelne Teile rausschmeißen. Aber es fühlt sich halt so wie so eine große Geschichte an,
ja,
die man halt irgendwie auf 5 oder 6 Staffeln aufteilen muss.
Genau, es ist nicht so ein
wir machen mal noch eine Staffel, sondern so,
genau,
wir brauchen die nächste Staffel.
Genau, es ist nicht so wie bei Serien sonst üblich, so, ach ja, es läuft ganz gut und auch, wir machen noch eine Staffel und auch, ja, gut, jetzt machen wir noch eine letzte Staffel, weil es so schön war oder ne, sondern wie gesagt, es fühlt sich momentan alles so an, als bräuchtest du so viel Zeit dafür, ja.
Also es fühlt sich jetzt so an, als wenn Vince Gilligan und Peter Gould sich mal einfach hingesetzt hätten und überlegt haben, okay, wo fangen wir an, wo hören wir auf?
Mhm.
Quasi alles selbst aufgeschrieben und dann nur noch ausschmücken zwischen den einzelnen Staffeln. Und das ist halt irgendwie so für so Fernsehen so komplett unüblich. Ne?
Ja.
Aber ja.
Gut.
Lass uns abwarten, was in den nächsten Folgen passiert.
Auch ohne ausführliches Skript zur Sendung oder zur Folge selbst ist jetzt unsere Besprechung hier zu zweit schon wieder über die 2-Stunden-Marke drüber oder knapp an den 2-Stunden-Marke. Also das Vorgespräch hier rausrechne, ja.
Also wobei ja die Folge selbst jetzt nicht so viel Inhalt hat, ne?
Ja, genau. Also ich habe mir so, als ich den Rewatch gemacht
habe. Sehr langsame Erzählung an sich.
Als ich den Rewatch gemacht habe, so habe ich so, ja, irgendwie ist das Ganze nochmal irgendwie runterschreiben. Nee, eigentlich, es wiederholt sich ja sehr viel, ne, durch die Übungen und durch die Montagen und so. Und deswegen gesagt, jetzt machen diese Folge ohne das übliche, genaue Niederschreiben von dem, was passiert, weil, ja, wie gesagt, sehr viel sich wiederholt und die eigentliche Handlung sehr überschaubar ist, dafür sehr viel Details und anderer Kram da ist, über den man mal reden könnte. Und ja.
Und was man auch sehr, sehr schön sieht, ist eigentlich das Gene oder Saw in dem Fall. In der ganzen Folge sieht man jetzt immer wieder, der hat nichts oder schafft es aus nichts hervorragend und sehr gut, diesen großartigen Überfall zu machen. Oder diesen Raub oder was auch immer.
Mhm.
Also, wie er welche Leute ausspielen muss, mit wem er sich verbinden muss.
Ja, ja, ja.
Sein Ziel zu erreichen.
Ja.
Ja. Na gut, bringen wir es hinter uns. Ist schon lange noch die Folge.
Genau. Ich muss auf Toilette, hab Durst und Hunger.
tödliche Mischung.
Und
alle vitalen Bereiche im Roten.
Ja, genau. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören bis hierher.
Denkt an Feedback, das haben wir gar nicht erwähnt.
Haben noch gar nicht gesagt. Genau, wir freuen uns wieder über Feedback von euch zu unserem Podcast, aber auch zu der Folge. Also schreibt gerne, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr die gut fandet oder auch eher so langweilig, voll der Hänger oder so, ob ihr es auch für The Fly von Breaking Bad Better Call Saul haltet. Und genau, was ihr so denkt, was die nächsten Folgen passieren wird. Oder was ihr euch wünscht, was passiert. Gerne in die Kommentare zur Folge auf bcsweekly.de oder auf Twitter. Und dann sage ich mal tschüss und bis nächste Woche.
Tschüss.
das Outro gerade so gehört habe, das klingt schon sehr Breaking Bad Soundtrack-mäßig, ne?
Ja, die ganze Folge hatte von der Musik her so sehr Breaking Bad-Mood.
Ist mir jetzt gerade so aufgefallen, mal so. Das klang sehr Breaking Bad Soundtrack-mäßig.
Ja.
Könnte eine Anspielung sein. Auf die nächste Folge.
Das sehen wir dann.
Ja. Eieiei. Also, es bleibt spannend.